Bonjour à tous. La France n'a pas pris le virage à l'extrême droite. Mais malgré cela, le mot d'ordre reste le même. Pas un mètre, pas un centimètre pour l'extrême droite. Pas de place pour eux dans le peloton. Ne donnons aucune voix à l'extrême droite. Mais cela ne suffit pas. Luttons contre la cause des causes. L'extrême concurrence et l'exploitation des plus pauvres par les plus riches. La droite et les nazis font partie du problème, non de la solution. Que ce soit Pogacar ou Vingegaard qui remporte le Tour de France, là n'est pas l'essentiel. Nous devons tous lutter contre l'extrême droite. La lutte est quotidienne, pas une fois tous les deux ans. Vive le Tour de France!
Merci, merci. Ich will gar nicht sagen, letztes französisches Intro des Jahres, weil es gibt noch so ein Olympiarennen und vielleicht kriege ich da auch nochmal eins. Aber vielen, vielen Dank an alle, die eins eingeschickt haben dieses Jahr. Hier zumindest jetzt mal der letzte Tour de France Teil. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauf.
Und ihr seid im Besenwagen oder du bist im Besenwagen gelandet. Und in einer bisschen seltsamen Rolle, Zusammenstellung heute, Konstrukt, denn die Folge mit dem Gast heute, die haben wir schon letzte Woche aufgenommen, weil der Gast Luca Schwarzbauer schon bei Olympia in Paris ist diese Woche und wir ihn nicht mehr stören wollten, haben wir das letzte Woche schon aufgenommen und jetzt nehmen wir den Allgemeinteil auf und ich habe schon ein paar Fragen bekommen, beziehungsweise Besenwagen hat ein paar Fragen bekommen, wo denn die letzte Tour de France Folge am Montag blieb und so weiter und da kann ich einfach nur sagen, letztes Jahr haben wir so eine YouTube-Serie zur Tour de France aufgenommen und die letzte Folge davon nach Abschluss der Tour de France, ich will nicht sagen, die hat sich keiner mehr angeguckt, aber es ist auf jeden Fall definitiv mal ein Drittel weniger Leute angeguckt. Also, wenn es vorbei ist, interessiert es eh keinen mehr. Und dann haben wir uns gesagt, wir machen das einfach am Donnerstag in der normalen Folge.
Genau, aber wir sind ja eigentlich auch Radsport-Experten, wie wir jetzt wieder bewiesen haben, also zumindest zwei von uns drei, weil Andi hat kräftig daneben getippt. Ich finde, wir können direkt mal in die Top Ten reinstarten.
Nee, Paul. Erstmal kommt hier nee. Der wie geht's uns Teil und was ist sonst so passiert ja, und so. Du bist immer, alles immer so voreilig. Ja. Ich muss mich erstmal entschuldigen, nämlich.
Paul hat sich auch eben hier um 17.30 Uhr Ortszeit noch ein Espresso reingemetert. Deswegen vielleicht ein bisschen übereifrig.
Ey, ich habe mir auch gerade noch einen Kaffee gegönnt. Ich muss heute auch noch zur Tour de Neuss. Gleich hier im Anschluss.
Als Fahrer?
Ja, klar. Ich habe schon gesagt, ich starte.
Leider, die Nachtourkriterien leiden alle an Fahrermangel. Ja. Es sind zu viele andere Rennen.
Ich glaube, ich könnte mir eine Startgenehmigung organisieren, bestimmt irgendwie. nee, ich muss mich erstmal entschuldigen, denn Besenwagen Spaghetti Eis Shirt. Ich habe in großen Tönen angekündigt, wir können drucken, es wird irgendwie von Hand gedruckt, so viel wie reinkommt, aber schon mal vielen Dank. Ihr seid völlig ausgerastet und ihr habt so viel bestellt übers Wochenende, dass die Jungs bei Wimoto jetzt erstmal auf Verkaufsstopp drücken mussten, um das ganze Zeug zu drucken und zu verschicken, sodass sie auch ihren Qualitätsstandard an Lieferzeiten und so einhalten können. Aber ich würde sagen, ich habe mich da schon abgestimmt, wir machen nochmal einen Drop. Also wer noch nicht zugeschlagen hat, bitte aufpassen, es wird nochmal was kommen. Sonst, wie geht's euch, Jungs? Paul, ich habe gehört, du bist noch ganz fit für dein Alter.
Ja, also lass uns über Tour de France reden.
Nee, Mann, wie viel bist du denn geworden bei Bundesliga? So, das habe ich noch gar nicht rausgefunden.
Oh, nee, ist auch egal, weil ich habe, also um ehrlich zu sein, ich habe gar keinen Bock darüber zu reden. Ne? Das ist so richtig. Ich finde viel interessanter, was bei der Tour los war und was sonst so Radsport-News passiert, als das, was ich da jetzt gemacht habe.
Nee, du musst ein bisschen eigensinniger werden. So. Die Leute interessiert auch, was du machst.
Ja, die können mir gerne auf Instagram folgen, da sehen die das.
Also zur Erklärung, Paul ist am Wochenende beim Nürburgring ein paar Radrennen gefahren, unter anderem das Bundesliga und da hat ihm ein jüngerer Teilnehmer Kompliment gemacht, dass er trotz seines Alters so schnell einen Berg rauffahren kann.
Ja, das war witzig. Aber genau, sonst nicht so viel berichten.
Schön mitnehmen, so ein Kompliment.
Ja, ja.
Hab ich schon lange nicht mehr gehört. Also, dass ich schnell Rad fahren kann. Das andere Auch noch nicht so oft, aber gut.
Ich habe mir aufgeschrieben bei unserer Aufnahme letzte Woche, die später läuft, dass du eigentlich noch ein Guilty Pleasure von dir hier bringen wolltest, den du beim Radfahren jetzt rausgefunden hast, ja, Andi.
Beziehungsweise das wollte ich mal fragen, ob ihr das vielleicht auch habt, wenn ihr so im Stadtverkehr unterwegs seid mit dem Fahrrad. Ich fahre immer Rennen. Also ich fahre immer Rennen gegen die anderen Fahrradfahrer.
Ach so, nicht gegen Autos.
Nee, nicht gegen Autos, bist du irre. Aber so die anderen Fahrradfahrer. Und die da zum Beispiel, da unterschätzen mich viele.
Aber so auch mit dem Stadtrad dann so.
Ja klar. Ja, sonst wäre unfair.
Na, du hast ja so einen riesen schweren Hobel auch, ne? Also weiß ja jetzt keiner, was du für ein Fahrrad hast. So,
ganz
ja
normales, sein, dass du mit ganz normales Fahrrad. Nee, ganz normal. Mit einem ganz normalen Fahrrad mache ich das.
Ja. Ja, und so erzähl mal von so einem Rennen. Gib mal Rennbericht.
Ja, ist ja immer unterschiedlich, ne? Aber gibt's ja auch, oft kommen da ja so Leute an der Ampel, wenn du schon vorne stehst und dann denken die so, ah, guck mal, der fährt bestimmt viel langsamer als ich. Und dann so beim Anfahren merken die schon, oh, das wird doch schwerer als gedacht. Und dann geht's ab. Also, ich weiß nicht, ob das, ich frag mal, ob ihr das auch so.
Und wann ist dann Ziellinie so?
Ihr habt. Ja, weiß nicht, irgendwann nächste Ampel. Sind die außer Sicht. Außer Sicht, ja. Weiß ich nicht. Entweder abgebogen oder abgehangen.
Ich fahre ja kann nur so mit Richtung, ich habe gar kein Stadtfahrrad. Mein Stadtfahrrad hat so Wilma gekapert und mit dem fahre ich eigentlich nie.
Ja, machst du es dann nicht bei normalen Ausfahrten?
Mhm.
Also ich muss zumindest immer die Leute vor mir einholen.
Das passiert irgendwie auch irgendwie seltener, dass man Leute noch so trifft im Training. Das habe ich ja schon mal gesagt. Also früher ist das viel öfter passiert.
Wirklich?
Rausgefahren ist und dann so Leute einen eingeholt haben oder man selber Leute eingeholt hat und dann ist man so ein bisschen auch, ja, auch so Rennen gefahren.
Vielleicht gibt es einfach in Düsseldorf keine Rennradfahrer.
Ja, irgendwie ist das schon lange nicht mehr passiert. Aber naja. Ich kann es nachvollziehen.
Immer, auf jeden Fall, bei jeder Fahrt.
Also wer Andi Stauf demnächst im Kölner Straßenverkehr trifft, zieht euch warm an.
Ich habe da quasi jetzt mal eine Anschlussfrage dazu. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das, also ich weiß nicht, ob Andi das hat oder ob ihr das habt da in Düsseldorf bei euch, du und Snackbaron. Aber wenn ihr Radfahrt und ihr überholt jemanden, wie unangenehm ist es, wenn Leute ranspringen ans Hinterrad?
Kann ich dir nicht sagen, schafft niemand.
weil was mir in Berlin hier öfters passiert, dass ich an den Leuten vorbeifahre und ich bin wirklich einfach schneller. Also ich fahre da nie mit, also, ne? Und auf jeden Fall springen die ans Hinterrad und dann entsteht der Windschatten. Und dann denken die, sind die kurz wieder übermütig und denken, naja, ist ja einfach, fahre ich ja wieder vorbei. Dann sprinten die quasi auch an dir vorbei und werden aber wieder so langsam wie vorher. Und das geht die ganze Zeit so, das macht mich verrückt, das macht mich wirklich komplett kaputt. Weil die denken ja, glaube ich, das Gleiche, was ich denke in dem Moment. Plus realisieren die halt nicht, dass ich eigentlich gleichmäßig fahre mit Tempomat, aber die halt, die fahren mal 300 Watt, da fahren die mal 100 Watt, weißt du? Und das ist so, das macht mich kaputt.
Die denken nur so, der ist aber fit für sein Alter.
Ja, und das auch.
Ey, das, genau das ist, passiert mir irgendwie nicht mehr und ich verstehe nicht genau, wieso, ich weiß genau, was du meinst. Und das hatte ich zuletzt auf Mallorca. Da war das die ganze Zeit so. Da bin ich mit Wilma im Windschatten über die Insel gefahren und dauernd haben wir Leute aufgelesen, die sich kurz reingehängt haben und an der nächsten Welle so vorbeigesprintet sind bergauf, aber du halt schon genau gesehen hast, okay, das fährst du jetzt genau bis oben und dann bist du weg, weil...
Nee, da würde ich voll drüber vorbei attackieren. Ja. Da würde ich anfangen, auf Abhängen zu fahren. Entweder er oder ich. Oder sie oder ich. Egal.
Ja.
Ah, Gott. Oder die Strecke ändern. Aber das ist natürlich in Brandenburg schwierig. Da gibt es nur alle paar Dutzend Kilometer eine Abzweigung, oder?
Nee, also jetzt, also ich lasse nichts mehr auf Brandenburg kommen, ne? Wie gesagt,
muss ja nicht schlecht sein.
Köln auf dem Weg zur Eifel, also ich bin jetzt so geschädigt.
Ja, Paul, du kannst ja auch nicht deinen Weg mit einem normalen Weg vergleichen.
Normal.
Ich bin trotzdem, ja, und auch die Vergnügungsfahrten, die wir mit dem Besenwagen schon hatten. Also so langweilig Brandenburg ist, aber lasse ich nichts mehr drüber kommen. Von Köln lasse ich mir nichts mehr sagen.
Erftkreis ist größer als Brandenburg. Das weiß doch jeder.
Bevor wir jetzt zur allseits beliebten und von Paul sehnlichst erwarteten Tour de France-Besprechung kommen, muss ich noch meinen Song der Woche nachreichen. Den habt ihr nämlich letzte Woche schon eingereicht.
Du reichst ihn vor.
Ich liefere den jetzt schon mal ab und ihr dann später mit Luca Schwarzbauer. Und ich bringe mal was Entspanntes die Woche. Ich habe schon überlegt, was, und ich gehe mit Kommen und Go rein.
Okay.
Gut, und jetzt zum wichtigen Teil. Mit was starten wir?
Lass mal mit Gewicht von Rädern starten, weil das ist noch so mitten in der
Jawohl.
Tour. Das einzige interessante Thema für mich, den Rest können wir skippen. Und zwar hat Guillaume Martin von Gofidis hat sich in einem Interview darüber beschwert, dass sein Look-Rennrad, welches wir, glaube ich, alle zumindest optisch nicht schlecht finden, oder? Wir hatten das Thema, glaube ich, schon mal. Look ist eigentlich ganz in Ordnung, optisch gesehen. Dass ihm das zu schwer ist, dass das 1 Kilo schwerer ist, als das Limit erlauben würde. Also ungefähr so 7,8 Kilo, 7,7, 7,8. Daraufhin hat Gofidis mit Look ein Statement rausgehauen und quasi so eine Art, nicht eine Gegenstellung, aber quasi so eine Rechtfertigung geschrieben, die ich witzig finde, weil da irgendwas drin steht von also quasi Rad entwickelt, hochtechnologisch mit den Mitarbeitern von Gofidis so ungefähr. Wir aber alle wissen, die in dem Zirkus drin sind, dass da niemand irgendwo mitentwickelt hat, sondern dass die einfach ein Rad rausgebracht haben.
Ja.
Und also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es so war. Und ich glaube, es gibt ganz wenige Teams, die wirklich einen hohen Einfluss darauf haben, wie ein Rad am Ende entsteht. Ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass Gofidis wirklich da so sehr beteiligt war. Wie auch immer. In dem Zuge hat Cycling News in ihren Artikel quasi auch die Gewichte der anderen Fahrräder genannt, die ich gerade nicht mal lesen kann auf meinem Mac, wie ich gerade sehe, weil der Artikel gesperrt ist für
oha.
Mich. Deswegen muss ich es auf dem Handy machen, wo es komischerweise geht. Und ich kriege ja ganz oft die Frage, wie schwer meine Fahrräder sind und vor allem das Gravelrad, und will das immer nie so richtig nennen, weil das auch so viele Dinge drauf ankommt, Setup. Also pipapo. Aber wenn ich jetzt die Gewichte sehe von einigen Tour-Fahrrädern, dann denke ich schon, ja, okay, gut, dann kann ich auch über das Gewicht von meinem Gravelrad sprechen, weil das ist nicht unbedingt viel schwerer als Rennräder, die hier am Berg gefahren werden. Das ist zum Beispiel das Cannondale von Alter, jetzt ist mir der Name entfallen.
Hilly Carapaz.
Nee, der Ami.
Sean Quinn.
Ja, nee, von Nielsen Paulus, das Cannondale Super 6 Evo, 7,82 Kilo. Das Mathieu van der Poel Canyon Air Road, 7,67 Kilo. Mark Cavendishs Kinderrad, 7,62 Kilo. Pogacars Rad, obwohl da schon ganz viele Tuning-Teile dran sind, wie wir wissen, so Carbon-Rotorenblätter, Carbon-Kettenblätter, pipapo, 7,2 Kilo. Und das leichteste Rad ist wohl das von weniger, was 6,7 Kilo ist und damit sogar unter dem Limit, aber das ist R5, also das Bergrad. Und Primoz Roglic, sein Rad ist bang on 6,8 Kilo und somit wahrscheinlich auch das von Remco. Was ich daran interessant fand, ist, wie schwer diese Räder dann doch auch sind. Und das schwerste Rad war wohl das von Jonas Abrahamsen, was wir gewogen haben mit 7,9 Kilo.
Der braucht das aber auch, sonst das brechen die unter dem.
sonst gehen die kaputt. Aber ich war da wirklich überrascht, wie schwer die denn doch sind, weil zum Beispiel mein Aubert Orca Aero wiegt 7,2 mit Aero-Setup. Und mein Orca, also Bergrad, das ist 6,9 mit Aero-Laufrädern, ohne Aero-Laufrädern, mit Normallaufrädern 6,7.
Die meisten Fahrer sind zwar ähnlich groß, aber eigentlich musst du ja auch immer die Größen dann vergleichen. Ne? Also ich glaube, Van der Poels Canyon ist wahrscheinlich ein 58er Rahmen, so plus, ich weiß gar nicht, so ein L-Rahmen.
Nelson Powell ist wahrscheinlich das Gleiche.
Man muss halt auch so dazu sagen, jetzt so aus technischer Sicht, bei der Tour de France kommt es halt für einen Radhersteller auch total darauf an, dass die Räder krass aussehen, dass sie was hermachen, und deswegen haben super viele von diesen Rädern, glaube ich, eine Speziallackierung auch, beziehungsweise halt nochmal einen extra krassen Paintjob da drauf, und das ist...
Ja, aber das sind ja auch nicht...
Aber es sind schon 200 Gramm, so, ne?
Ja, aber gegenüber einer Normallackierung sind es vielleicht 100 Gramm mehr. Also viel mehr wird es auch nicht sein. Also eine normale Lackierung.
Und dann sind diese Räder auch so im Vergleich zu Kataloggewichten, wahrscheinlich inklusive Pedalen, Flaschenhaltern, sind die Komplettgewichte.
Ja, genau, aber das macht man ja eben,
also
oder?
Wir machen das, Rad ja auch genau, ich auch. Aber Kataloggewichte sind auf jeden Fall ohne. Und
ja gut, Kataloggewichte sind so wie, das Auto verbraucht nur so und so viel, wenn du, weißt du, wenn du die Werbung siehst. Ich finde es aber trotzdem interessant, weil ich glaube, viele da draußen, die sich so ihr Traumrad zusammenstellen, die tunen das halt auch zu Tode. Du kannst ja allein manchmal bei Sattelstützen, auch wenn es jetzt so integrierte Sattelstützen gibt, aber selbst da gibt es ja auch leichte Nachbauten, die wiegen dann einfach mal die Hälfte oder Lenkereinheiten, die Hälfte wiegen. Das ist, man darf nie vergessen, dass Profi-RadsportlerInnen und auch ich, wir fahren ja Material, was gesponsert ist, Serienware, die jeder da draußen kaufen kann und auch wenn es teuer ist, aber jetzt erschwinglicher ist als jetzt eine High-Performance-Tuning-Variante. Und dann ist es halt schon oft auch schwer, Räder wirklich richtig leicht zu bekommen. Trotzdem war ich überrascht, in Anführungsstrichen, wie schwer manche Räder noch sind. Und dass du das Cannondale, das Colnago, dass die es nicht unter 7 bekommen, finde ich dann schon trotzdem krass. Aber er fährt natürlich auch immer mit Aero-Laufrädern. Und die werden sich da schon Gedanken gemacht haben, warum die hohen Envys besser sind als vielleicht flachere, die auch nochmal 150, 200 Gramm vielleicht sogar auch leichter sind.
Oder Style.
Aber es ist trotzdem... Style. Einfach nur Style.
Bringt auch ein paar
Watt. Und die weißen Sticker sind, glaube ich, auch mega schwer. Wenn sie die einfach abmachen würden.
gelbe Sticker.
Ja, ich fand's nur irgendwie sehr, sehr interessant, die auch diese Zahlen mal zu sehen. Wo man das sieht man relativ selten. So jetzt einmal aufgelistet zusammen.
Ja, ja, Tech Talk immer noch super interessant. Ne? Also machen wir auch relativ wenig hier. Und ich glaube, für manche Hörer leider. Aber alleine so, keine Ahnung, ja. Was wir auch sofort tauschen würden, wenn wir ein Serienrad bekommen, ne? So Sachen, das ist schon interessant.
Aber ich will jetzt gar nicht, es soll kein Bashing gegen Lukas sein, weil ich finde, das Rad sieht zum Beispiel für mich optisch als Gesamtkonzept mega gut aus, mit den Kurimas, mit der V-Bau-Einheit. Da wäre mir auch das Kilo mir so erstmal dann egal, weil ich Gravel-Rennen fahre, aber es ist trotzdem krass, wie schwer diese Räder dann doch sind. Ja. Aber ich war heute wieder im Radland, ging es auch wieder darum, weil da gerade mein Gravelrad war, meinte, oh, das ist aber schwer. Ja gut, es wiegt halt 8 Kilo mit Aero-Laufrädern, mit so fast 60er tiefen Laufrädern mit Gravelreifen drauf. Denke, gut, das ist halt okay.
Ja, wenn es halt richtig leicht werden soll, wird es auch richtig teuer. Ist immer noch so.
Ja, genau. Und vor allem dann auch, ja, dann halt auch nicht mehr sponsorenkonform, ne?
Ja, Guillaume Martin auf jeden Fall 13. geworden und wäre locker in die Top 10 gekommen, wenn das Rad 7 Kilo gewogen hätte.
Ey, Mann. Keiner von uns den in die Top 10 getippt hat.
Aber jetzt mal ganz kurz, aber jetzt mal trotzdem. Also früher hätte ich darüber gelacht mit diesem Kilo. Also das hätte ich jetzt nicht als das relevant, aber ist schon ein Punkt. Also mit den Wattzahlen, die dir mittlerweile fahren, ist halt dann wirklich dieses Kilo, was du, oder nicht ganz ein Kilo, oder es wäre ein Kilo, noch über ein Kilo mehr, wenn er einen Powermeter dran gehabt hätte, was er nicht hatte. Deswegen weiß er zum Beispiel seine Wattwerte auch nicht. Das war der Kontext dieses ganzen Artikels. Es ging darum, dass er gefragt wurde, ob es wirklich so schnell ist. Und er meinte dann wohl irgendwie, ja, er weiß es gar nicht, weil er kein Powermeter dran hat, weil sein Rad eh schon so schwer ist. So hat das alles angefangen. Und er hat dann wohl auch gesagt, dass er da und da die Zeit verloren hat. Pipapo. Aber ein Kilo ist halt ein Kilo. Nimm mal ein Kilo ab. Ein Kilo abnehmen, macht aber viel mit deiner Watt pro Kilogrammzahl schon, weißt du, auf dem Niveau.
Und dann weißt du das auch noch. Bei mir jetzt weniger als bei dir, aber hast schon recht. Bei den leichteren Fahrern fällt es umso mehr ins Gewicht, ne?
Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber interessante Thematik, ja.
Gehen wir mal kurz in den Gesamtkontext rein. Pogi hat gewonnen, wer es noch nicht mitbekommen hat. Ihr habt das auch beide getippt. Ich hatte irgendwie so ein bisschen, ich bin immer so der Underdog-Tipper, deswegen habe ich auf Vingegaard gesetzt. Hätte ich auch geil gefunden.
Ja, der Underdog-Tipper.
Naja, dieses Jahr war er der Underdog, oder? Und ich würde sagen, wir hören mal kurz rein. Ich habe nämlich noch vor dem Zeitfahren am Samstag eine Voicemail von Grisha Niermann bekommen. So ein bisschen Tour de France Wrap-Up von Wismar.
Hi Bastian, unser Fazit für die Tour. Ich denke, nach 3 Wochen können wir nur zufrieden sein mit dem, was wir erreicht haben. Viele, viele zweite Plätze, aber das ist halt so, wenn einer, ein anderer Fahrer, wenn Tadej so viel stärker ist als der Rest, dann müssen wir uns damit abfinden. Und ich glaube, dass als Team super gefahren haben, gekämpft haben, dass Jonas super drauf war. Viel besser, als wir das jemals hätten erwarten können nach der Reha-Phase. Und von daher haben wir, denke ich, das maximal Mögliche rausgeholt mit einem Etappensieg und dem zweiten Platz im, im Gesamtklassement. Von daher fahren wir zufrieden nach Hause, sind wir zufrieden. Wir sind natürlich gekommen, um zu gewinnen, aber im Nachhinein muss man natürlich ganz klar anerkennen, dass Tadej Pogacar, aber auch das ganze UAE-Team zu stark waren und das verhindern konnten, so wie wir Pogacar die letzten zwei Jahre schlagen konnten, war es diesmal andersrum. Es war im Nachhinein sehr deutlich, dass er unschlagbar ist berghoch, und von daher müssen wir das akzeptieren, tun wir das auch, und sind wir sehr, sehr froh und zufrieden mit dem zweiten Platz von Jonas, auch mit einigen zweiten Plätzen mehr noch von Wout, von Matteo. Und Gott sei Dank haben wir den einen schwächeren Moment von Tadej genutzt, um mit Jonas die Etappe Nummer 11 zu gewinnen. Von daher können wir auf jeden Fall zufrieden zurückblicken und müssen im Winter uns zusammensetzen und uns überlegen, wie wir das im nächsten Jahr dann anpacken, um hoffentlich noch stärker zu sein, weil das wird nötig sein. Okay, ciao.
Ich finde, dass das Team trotzdem stark war. Also ich glaube, viele Fahrer waren noch nicht auf der Höhe von dem, wo sie sonst sein könnten. Sepp Kuss hat sicherlich auch gefehlt. Aber ich fand, Jorgensen war trotzdem gut. Und jetzt auch in der letzten Woche sind die, finde ich, auch taktisch gut gefahren. Man muss halt einfach sagen, dass der Pogacar war einfach viel zu gut. Also du konntest ja auch machen, was du willst. Und auch UAE fand ich, war jetzt gerade gar nicht so überragend, sondern Pogacar hat halt so viel Druck auch weggenommen vom Team durch seine krasse Stärke.
Also, ich muss sagen, dass das Team doch genau das gebracht hat, was man eigentlich erwartet hat.
Aber das hatten wir, glaube ich, schon mal das Thema. Ich finde ja, das UAE, du guckst ja in diese Reihen, das sind ja alles krasse Rennfahrer, die werden ja in jedem anderen Team werden die Kapitäne oder Co-Kapitäne, das sind halt da einfach Helfer. Und du erwartest das dann halt, also ich finde nicht, dass sie jetzt überragend waren, die haben halt das abgeliefert, was sie machen mussten. Aber ich fand halt, dass ich finde immer noch, dass Visma mehr aus den Fahrern macht im Gesamten, als es UAE macht. Also mit dem, was du an Material zur Verfügung, also Material ist nicht falsch, aber was du als Fahrer zur Verfügung hast. Genauso wie Bora, dass er auch gerade gar nicht hinkriegt, das Talent, was sie vermeintlich im Team haben, so einzusetzen, damit es zum Erfolg führt. Jetzt abgesehen davon, dass Roglic gestürzt ist, aber mehrmals gestürzt ist. Das ist so das Ding. Das UAE, die müssen auch so fahren, wie sie gefahren sind, weil er guckt immer die individuellen Typen da an. Also das...
Ja, aber diese...
Klar fährt er jetzt schnell berghoch, und klar fährt ein Almeida schnell berghoch, weißt du? Natürlich ist Nils überragender Rennfahrer, das war der auch vorher schon. Und da hat er jetzt nochmal einen riesen Schritt gemacht, aber das sind ja alles so krasse Typen an sich. Und ich finde, der macht Visma schon einen guten Job mit dem, was sie sich reinholen.
Weiß ich nicht, ich glaube, das sah schon fast einfacher aus bei UAE, als es tatsächlich war. Also du musst mal überlegen, die haben ja eigentlich alle Etappen, wo Pogacar eine Chance hat, so kontrolliert, und dass am Ende 5 Etappensiege dabei rauskommen, ne, und nie irgendwie mal eine Gruppe oder so gegangen ist. Und um das zu schaffen, da muss er halt schon, also es war, glaube ich, schon eine krassere Leistung, als man das so direkt auf den ersten Blick einschätzen würde.
Nee, aber da würde ich gerne dagegenhalten, weil du hast natürlich da recht, aber das ist ja mein Punkt, mit der individuellen Stärke der einzelnen Rennfahrer, gerade in den Bergen, sind die natürlich in der Lage, Dinge zu kontrollieren. Aber guck dir halt diese Flachetappen an, da wo es richtig wild wurde, wo du halt eine funktionierende Teaminfrastruktur innerhalb des Rennens brauchst. Da, finde ich, war Visma mehr auf der Höhe, als es UAE war. Und da kann UAE froh sein, dass Pogacar ein Pogacar ist, der halt das auch nicht immer unbedingt benötigt.
Da hätte ich bei UAE auch nochmal so einen zweiten Rouleur besser gefunden. Ne? Also so Positionsfahren, das ist jetzt nicht unbedingt die Stärke von den Fahrern, gerade wenn es flach ist. Außer jetzt vielleicht
also Miguel Bjerg,
Nils oder so, ne?
Miguel Bjerg und Nils in Kombi wäre sicherlich Goldstandard. Ja.
Ja. Ich würde da direkt mal Nils zu Wort kommen lassen, weil der sagt auch, was sie sich vorgenommen haben und was dann rausgekommen ist.
Ja, das Tour-Fazit, das fällt natürlich sehr positiv aus. Gerade mit den 6 Etappensiegen plus dann noch die Gesamtwertung, die Tadej geholt hat. War einfach unfassbare 4 Wochen, auch für mich persönlich. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit den Jungs und ja, es war unser Plan, 6 Etappen zu gewinnen und das haben wir auch durchgezogen gemacht. Also im Best Case wollten wir 6 Etappen gewinnen und das haben wir auch gemacht und ja, einfach unfassbar, wie die Jungs gefahren sind, wie wir als Team zusammengearbeitet haben und ja, jetzt heißt es erholen. Freitag steht noch die Schmitternacht an, mein Heimrennen, wo ich auch mit am Start sein werde und natürlich hoffe ich auch, dass viele Zuhörer mit am Streckenrand sind und ja, uns dann auch zujubeln. Wie gesagt, ist eine super schöne Veranstaltung, klein, aber fein und für Essen und auch ein kaltes Bier ist gesorgt. Also kommt vorbei. Bis dahin, euer Nils.
Wann hat er dir das geschickt?
Auch am, gestern, glaube ich.
Gestern? Ja, gestern erst. Okay. Ich habe Montag früh noch am Flughafen getroffen. Da konnte er sich noch nicht so gut artikulieren. Aber war früh, war ein früher Flug. Und eine kurze Nacht beim Team UAE, glaube ich.
Wer im Einzugsgebiet von Hürth-Stotzheim wohnt, der kann sich da auf jeden Fall Freitagabend mal blicken lassen. Das wird auf jeden Fall ganz witzig. Ich versuche definitiv auch vorbeizukommen. Aber ich fand auch, also keine Ahnung, dass er auch offensiv sagt, ich meine, kann man im Nachhinein immer sagen, aber dass sie sich vorgenommen haben, 6 Etappen zu gewinnen. So.
Das ist schon krass, ne? Also ich wäre als Team Sportchefleiter in der Taktik auch ein bisschen konservativer gewesen, muss ich sagen. Also am Anfang dachte man sich schon so, was machen die da? Aber ja, haben es eigentlich dann wirklich immer drauf angelegt, um auch auf Etappensieg zu fahren. Nicht nur halt die GC-Fahrer anzugreifen, sondern gleichzeitig auch auf Etappensieg. Also ein bisschen zum Unmut der ganzen Ausreißer, die es eigentlich sonst so gibt. Schon krass. Aber als ich Nils am Sonntag gesehen habe, also so dann nach 3 Wochen Tour de France und jeden Tag so um die 7000 Kalorien oder was er gesagt hat, hat er gebraucht. Also da ist nicht mehr viel dran. Ist ja sowieso für einen 1,90 großen oder ich glaube noch größeren Mann jetzt ziemlich dünn, muss man sagen. Aber als ich ihn jetzt gesehen habe, dachte ich mir so, wow, da ist ja nochmal irgendwie die Hälfte weg. Also es, der hat gut ein bisschen was verbrannt.
Ja, verrückt. Der ist direkt am Zeitfahren am Start, ne? Das jetzt schon am Wochenende?
Das ist eine Frage.
Olympisches Zeitfahren direkt jetzt, ja.
Ich weiß es nicht. Ihr habt es reingeschrieben, ich habe keine Ahnung. Ich habe mich damit noch gar nicht beschäftigt. Aber ja, Nils, also ich finde Nils Leistung bei der Tour war auf jeden Fall mehr als krass. So.
Ja, es wurde auch, glaube ich, international total anerkannt. Also so im Kommentar wurde er auch mehr als häufig genannt.
Mich würde mal interessieren, ob er, lass ihn dazu gerne nochmal einladen, weil mich würde da schon interessieren, wie er die Entwicklung selber sieht. Weil der war ja vorher schon richtig gut. Also er hat Tour-Etappe gewonnen und so. Aber was er im Tourmalet gemacht hat oder auch andere Tage und das war schon krass. Also man muss ja mal bedenken, wie groß er ist, ne? Also und wie schwer er dann auch ist, auch wenn er dünn ist, auch im Verhältnis zu allen anderen Rennfahrern, die dann zum Teil schon abgefallen sind. Das ist eigentlich wirklich das Krasse, der passt halt da nicht rein. was der für Wattwerte da hochfahren muss, also rein die Werte.
Gar nicht pro Kilogramm. Wattleistung bei Nils Politsch schon immer unfassbar. Und ich glaube halt wirklich jetzt, dass er, ich könnte jetzt gar nicht in der Zahl aussagen, aber er ist schon nochmal so optisch auf jeden Fall deutlich leichter als die letzten Jahre. Und wie du eben gesagt hast, so 1 Kilo macht manchmal halt viel aus. Und dann auch bei so einem großen Fahrer, vielleicht sind es sogar 2, ja, die er gemacht hat. Das kann man schon mal bei so einer Körpermasse dann leichter jetzt als so im Vingegaard, der wird jetzt nicht nochmal 2 Kilo abnehmen. Aber bei Nils war dann vielleicht doch noch irgendwo Reserven und mit der Aufgabe, die er jetzt dieses Jahr speziell hatte bei der Tour, vielleicht auch nochmal besonders so in der Vorbereitung. Aber ja, gebe ich dir recht, können wir ihn gerne nochmal irgendwie zu befragen, auch was so Training und so vielleicht angeht. Weil ich glaube auch, dass dann nochmal die, Leistungsfähigkeit insgesamt ein bisschen höher war als die letzten Jahre.
Ja, weil ich habe dazu gestern mit meinem Trainer irgendwie einfach nur, wir haben so ein bisschen über mein Training gesprochen und dann kam weiter auf die Tour und dann auf Nils, der meinte auch, also das wird so für ihn so aus seiner Sicht als Coach, irgendwie auch so Sportwissenschaftler, wäre es halt irgendwie interessant zu wissen, was da eigentlich wirklich passiert ist, weil das ist ja, also ich glaube, ja, also ich, wir haben es alle gesehen, aber es war halt wirklich eine sehr, sehr krasse Leistung und ja, schöner, wäre schön, ein paar Hintergrundinfos zu bekommen von ihm. Ja.
Ich frage ihn an, wo wir jetzt bei Nils und UAE und Pogacar sind, möchte ich mal das Armstrong-Thema einschmeißen, was so ein bisschen witzig ist, weil Armstrong einfach in seinem Podcast nach der Tour meinte, dass Pogi mal ein bisschen den Ball flach halten sollte, dass er nicht jede Etappe da gewinnen muss und sich ein bisschen zu arrogant da zeigt. Und also es weiß ja jeder, man kann jetzt Armstrong mögen oder hassen nach seiner Karriere oder in seiner Rolle, in der er jetzt im Moment ist. Ist halt auch Entertainment. Aber Thibaut Pinot hat darauf geantwortet bei einem französischen Journalisten und ist komplett eskaliert. Aber richtig geil auch.
Was hat er gesagt? So,
ja, Armstrong ist der Letzte, der sich dazu irgendwie äußern braucht, der in seiner Karriere der arroganteste Typ war und im Fahrerfeld komplett den Pascha gemacht hat. Und ich will den Vergleich jetzt nicht wortwörtlich zitieren, aber er meinte, das ist wie, wenn jemand, ein bekannter Serienkindermörder Tipps zur Erziehung geben würde.
Ja, okay, das ist schon ein harter Vergleich, aber ja, also ich finde es auch lächerlich. Also ich, natürlich ist alles irgendwie auch ja. Show, aber also ich meine, ganz ehrlich, das ist so, du musst ja Pogacar auch nochmal angucken, da ist ja nichts an dem, was er macht, arrogant. Nee. Also auch die ganze Ausstrahlung, ja wirklich gar nicht. Der sitzt halt danach wie so ein Kleinkind irgendwie hinten mit Remco und Vinegard rum und teilt halt seine Gummibärchen. Weißt du, also das ist so, da ist ja nichts an der ganzen Attitüde irgendwie arrogant.
Eins meiner Highlights der Tour de France ist Pogacar außerhalb vom Rennen. Einfach so sein Auftreten. Ja. Das ist einfach super und man kann es eigentlich gar nicht haten. Und dass er Rennen gewinnen will trotzdem, ist halt völlig normal und ihm absolut auch, ja, finde ich normal und gut. Man muss keine Etappen verschenken.
Trotzdem hat Armstrong natürlich, kann er natürlich, egal, jetzt mal die Hintergrundgeschichte beiseite, kann natürlich aus Erfahrung reden, ne, dass er durch seine dominierende Art über Jahre ja auch viele Hater bekommen hat, damals schon, vor seinen Dopinggeständnissen. Und ja, natürlich ist da jetzt auch so die Gefahr da, dass viele ja vielleicht auch ein bisschen gelangweilt oder genervt sind von andauernd Pogacar-Siegen, weil man vielleicht auch wieder mal eine Etappe hätte, so wo irgendwelche Underdogs, Ausreißer vielleicht um Etappensieg kämpfen. Kann man schon irgendwie nachvollziehen, aber ja, keine Ahnung. Wenn du gewinnen kannst, dann solltest du auch immer um Sieg fahren. Ne? Also so dieses ja, Siege verschenken und so, das finde ich auch irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Absolut, also lieber ausfahren.
Das war wie im Sprint. Also das ist ja die Sprinter haben ja auch gesagt, das ist so, als wenn du bremst ja im Sprint auch nicht, du wirfst ja auch keinen Sprinter vor, dass er 6 Etappen gewinnt. So, aber im Bergfahrer wirfst du es vor und sagst, das ist kannibalenmäßig. Also es ist ja auch einfach nur ein Rennfahrer. Und man muss halt auch sagen, den einen Sieg hat er zum Beispiel auch einmal vor die Füße geworfen bekommen. Der wollte ja gar nicht gewinnen an dem Tag. Aber das ist wie beim Giro. Also natürlich nimmst du den dann mit, weißt du, wo er da 150 Meter vom Ziel nochmal so einen Antritt fährt und dann irgendwie weniger abhängt, wo sie Carapaz, glaube ich, 1 Kilometer vom Ziel einholen. Was willst du da machen? Aber
da musst du halt.
Ja, natürlich, hat ja auch recht, er wird ja auch dafür bezahlt und auch nicht zu wenig. Und ich kann das, ich finde seine ganze Attitüde drumherum. Zum Beispiel hätte Armstrong das gemacht mit diesen 3 Fingern hinten auf dem Rücken im Zeitfahren, was Pogacar gemacht hat, um seine 3 Toursiege quasi zu zeigen. Das hätte ich bei Armstrong sehr arrogant gefunden. Bei Pogacar war so, ja gut, der hätte wahrscheinlich mit noch mehr Vorsprung gewonnen, wenn er sich ein bisschen mehr konzentriert hätte und nicht so eine Spirenzchen da macht im Ziel. Aber das ist halt Pogacar und ich glaube, der bringt den meisten Leuten auch selbst die ihn haten wollen, mehr Freude, als dass sie Hate bringen. Oder
ich,
als dass er Hate
ich kann bringt. Mich an eine Podcast-Episode von Armstrong erinnern, wo der diesen erhellenden Moment schon mal so öffentlich hatte. Und das fand ich eigentlich auch ganz cool, wo sie sich eine Szene angeguckt haben, wo Armstrong auf den letzten 3 Metern von der Bergankunft Andreas Klöden absprintet. Armstrong im gelben Trikot. Und Hinkepie dann meint so, this Klöden-Guy, he never won a stage at the Tour de France. Und Armstrong guckt ihn so an. No? I was such an asshole. Und so, das ist halt genau der Moment, ne, wo du halt damals, das ist irgendwie schon 1-2 Jahre her, wo du gemerkt hast, so, dass er sich heutzutage vielleicht anders hinterfragt. Naja, aber Paul, du hast schon Carapaz angesprochen, dass sie den gedroppt haben. Das ist auf jeden Fall auch eins meiner Highlights der Tour gewesen. Und ich habe Stefan Bissiger während der ganzen Tour nicht belästigt, aber jetzt nach der Tour wollte ich mal was von ihm hören, wie es bei denen so gelaufen ist und bei ihm.
Hey Bastian, ja, wir hatten eine super letzte Woche in der Tour. Vor allem Richie und auch Ben am Anfang, die waren sehr, sehr stark. Jetzt Richie hat ja einen Etappensieg noch geholt in der letzten Woche. Er hat auch noch das Punktetrikot geholt fürs Team, also ultra positiv. Wir sind sehr, sehr zufrieden. Das war definitiv die Highlights. Sonst für mich die Lowlights, ja, für mich war vieles halt einfach Überleben, Saffern in den Bergen. Wir hatten sehr, sehr schwere Etappen. Da ging es eigentlich nur darum, die richtige Gruppe zu finden, das richtige Gruppetto und dann irgendwie ins Ziel zu kommen im Zeitlimit. Ich war zum Glück nie wirklich ein Problem, aber Spaß macht es dann meistens trotzdem nicht. Und ja, in der letzten Woche jetzt hier bei uns das ganze Feld war so todmüde. Da lief gar nicht mehr so viel und dann die Nerven liegen dann halt auch blank und dann gibt es teilweise ein bisschen Reibereien auch im Rennen. So eine lustige Geschichte aus der letzten Woche habe ich ehrlich gesagt nicht. Weil wir hatten eine super Zeit mit unseren Teamkollegen, wir haben ein super Team hier, wir haben uns alle sehr, sehr gut verstanden. Alle hatten Freude, aber jetzt wirklich was Lustiges, Peinliches ist jetzt eigentlich gar nie passiert.
Alle am Limit.
Aber ja, konnte man sehen, ne? Es waren immer nur noch die gleichen Leute, die in den Ausreißergruppen am Start waren.
Ja, krass, das ist auch so ein Einblick, ne? So die Nerven liegen blank, kann man sich ja völlig vorstellen. Ist ja bei jedem irgendwie Group Ride irgendwie dasselbe, dass wenn du selber irgendwann komplett am Limit bist oder in deinem eigenen Training, dann geht dir auch alles auf die Nerven, was außen rum so passiert. Kann man sich dann auch in so eine Tour de France rein vorstellen als Fan, als Zuseher. Aber EF auf jeden Fall, eigentlich, denke ich mal, können die gut zufrieden sein, ne? Also ich meine, letztes Jahr schon Carapaz gekauft und relativ schnell, ich weiß gar nicht, erste oder zweite Etappe rausgecrashed, ne? Aus der Tour. Und dieses Jahr hat er das auf jeden Fall zurückgegeben, was man sich erhofft hat.
Ja, also war ja eigentlich schon spannend zu hören, dass die den vor der Tour eigentlich fast gar nicht mitgenommen hätten, ne? Ich glaube, nochmal krank geworden bei der Tour de Suisse. War irgendwie 10 Tage nicht auf dem Rad. Dann war eigentlich schon ja das Projekt GC bei der Tour irgendwie begraben. Und man hat überhaupt so in Frage gestellt, ob sie mitnehmen sollen oder nicht. Man hat sich dann dafür entschieden, war dann natürlich dann direkt mal ganz gut am Anfang. Ja, holt das Trikot dann einen Tag, das gelbe Trikot. Ja, und liefert dann nochmal am Ende so ab und schnappt dann eigentlich Pogacar das Bergtrikot weg. Mhm. Und gewinnt noch eine Etappe. Also kann man jetzt echt nicht drüber meckern. Was sonst so die Fahrweise von IF angeht, gerade so um ihre beiden Jungs da, also meistens waren es Carapaz und Healy in die Gruppe zu bringen, war schon manchmal ganz wild, was sie da gemacht haben. Aber die haben das Rennen auf jeden Fall animiert und können dann auch, ja, sind zu Recht dann auch am Ende auf dem Podium gewesen mit dem Bergtrikot, ne?
Ja, aber Wout, das hat ja auch, da war ja ein paar Mal zu Gast bei Eurosport, beim englischen Kommentar meint ja auch, wir sind mit 8 Kapitänen reingegangen. so sah es auch aus.
Ja, ich meine, es ist super schwierig, gerade aus so einer Tour, wo es irgendwie jetzt so zwei so extrem dominierende Teams gibt und ein Team irgendwie 6 Etappensiege holt und irgendwie noch 6 Etappensiege durch 2 Sprinter schon ausgemacht werden. Super viele Teams gehen halt auch mit gar nichts raus, ne? Und das merkt man dann gar nicht so, aber klar, der Sponsor hat gar keine Erscheinung dann teilweise so. Du hast irgendwie, ich meine, lass mal überlegen, so Uno X mit Abramsen, gute Show gemacht, die können zufrieden sein mit dem Auftritt, aber allen voran, so eine Mannschaft, okay, wie Red Bull, Bora Hansgrohe, fährt halt irgendwie nach Hause mit einem riesen Auftritt erstmal und dann mit nichts.
Ich glaube, da gibt es so auf jeden Fall ein, zwei von den ganz großen Teams, die da mit Sicherheit nicht zufrieden sein werden, jetzt so im Nachhinein. Das ist Bora, ja, durch die Stürze letztendlich von Roglic und Vlasov. Die beiden, ja, oder den großen Kapitän und vielleicht noch einen Co-Kapitän verloren. Können es dann auch irgendwie nicht mit einem Etappensieg retten. Mhm. Ja, Jai Hindley war mal kurzzeitig auf einem ganz guten Kurs, aber ja, hat am Ende dann doch auch nicht geklappt. Ja, und das zweite Team für mich, was ich jetzt auch im Vorfeld ein bisschen zu gut bewertet habe, ist auf jeden Fall Ineos. Ja, da auch mit Kwiatkowski noch einmal kurz vorm Etappensieg. Haben aber sonst eigentlich ja kaum eine Rolle gespielt. Also werden am Ende zwar mit Rodriguez ja, in der Gesamtwertung noch 7. Aber ich glaube, für so ein Team ist dann 7. Platz auch nicht zufriedenstellend. Ne? Also ich denke mal, alles, was aus den Top 5 rausgeht mit dem Aufgebot, ist schon irgendwie ja kein Erfolg auf jeden Fall.
Aber wenn du natürlich jetzt so die Gesamtwertung anschaust, wiederum doch auch ein erwartbares Ergebnis, oder nicht? Also ich meine, wenn du so das individuelle Talent anschaust von jedem Einzelnen da vorne, ist halt so die Top 3, finde ich, waren jetzt okay. Und dann ist danach dieses Thema so mit Almeida und Yates. Also ich meine, Yates letztes Jahr auf dem Podium, Almeida jetzt schon mehrmals gezeigt, dass er Top 5 fährt, auch als Helfer. Und dann wird es ja schon eng mit Top 5. Klar ist so das Ziel so als ein Rodriguez, aber wenn du dann die ganzen Zeitfahren dir anguckst und ja, weiß ich nicht, also
also auch ein paar Leute, so würde ich auch einen Felix Gall reinzählen, der sich wahrscheinlich mehr erhofft hat. Auch die Mannschaft hat sich mehr erhofft.
Ist echt schwierig, ne? Das ist echt krass, wenn du diese Top Ten so anguckst, wie viele da eigentlich fehlen, aber gleichzeitig fehlen sie auch nicht, weil die da vorne sind, sind auch einfach da, weil sie halt auch nicht besser sind, ja, individuell. Ja.
Mikel Landa, beste Tour wahrscheinlich ever.
Landa ist krass, aber Landa, ne, immer wieder das Gleiche, sobald er halt nicht Kapitän ist, liefert er halt ab. Wenn die den jetzt zu Vuelta schicken als Kapitän, wenn der Vuelta fahren soll auf Gesamtwertung, dann brauchen die einen Pseudo-Kapitän, für den er arbeitet und den er am besten einfach abhängt. Das kann er am besten und dann gewinnt er vielleicht sogar noch am Ende. Aber lass den bloß nicht da reingehen als einziger Leader.
Ja, war letztes Jahr auch schon 5. bei der Vuelta, ne, als Leader. Und war schon zweimal 4. bei der Tour, Basti. Also.
Oh. Ja, aber ich finde es trotzdem krass, wie gut der war, ne? Also, und der ist ja wirklich oldschool, ne? Also der fährt halt auch ins Ziel mit einem Trikot, was 1 bis 2 Nummern immer noch zu groß ist, ja? Und auch offen. Also der, und dann die Zeitfahren ist jetzt auch nicht seine Disziplin. Ich finde, der hat schon richtig abgeliefert.
Ja, auf jeden Fall. Würde ich auch so, ja, schon fast den. Mit Almeida waren ja beide gleich gut eigentlich, ne? Haben sich am Ende dann auch nicht viel gegeben in der Gesamtwertung. Auf jeden Fall die zwei stärksten Helfer der Tour, würde ich sagen. Jorgensen hat zwischendurch dann auch nochmal aufgedreht, aber die beiden haben da schon konstant über 3 Wochen abgeliefert.
Ja. Ey, und Remco hat mich jetzt, also was heißt überrascht, aber er hat sich schon bei mir so ein bisschen ins Herz gefahren in der Tour. Er hat ja jetzt auch nochmal so ein Interview gegeben, was man sich auch wirklich vorstellen kann, so wie viel Druck auf ihm da gelastet hat in der Zeit. So viele Negativkommentare auch auf Social Media oder im Internet und überall, auch von Journalisten, und jeder wartet eigentlich nur darauf, dass er crackt, und er hat es durchgezogen. Und ja, also ich hätte es nicht gedacht und find's beeindruckend und mal sehen. Remco wirkt so ein bisschen erwachsener als noch vor ein, zwei Jahren.
Ja. Ja. Ich finde auch, dass er einen Sprung gemacht hat. Ne?
Also er hat jetzt, glaube ich, auch selber gesagt, er will weiter an dieser Grand Tour Form arbeiten, ne? Gezielt.
Ja, ich meine, der ist ja jetzt gerade 24, ne? Also der war natürlich jetzt auch immer sehr jung und stand schon früh in der Öffentlichkeit und wer kann in so einem Alter schon immer gute Aussagen treffen, ja? Mhm. Also auch das ist so eine Sache, wenn man halt schon sehr früh Profi wird, das sind natürlich Sachen, die man dann auch irgendwie schneller lernen muss, ja? Was gebe ich für Statements ab und wie gebe ich die Statements ab? Deswegen, ja, hat er sich dann teilweise eben nicht so Freunde gemacht. Vielleicht auch da dann so ein paar Zweifler ein bisschen auch gefüttert mit so einem Verhalten, ne? Für mich war es auch die große Frage, ob er es bei der Tour auch abliefern kann, wie bei einer Vuelta über 3 Wochen, dass er gerade am Anfang super stark sein wird, habe ich eigentlich erwartet, eben weil er mit so viel Druck auch in diese Tour reingegangen ist und er einfach ein Typ ist, der dann auch auf den Punkt fit ist. Und er hat es geschafft, das 3 Wochen lang aufrechtzuerhalten. Also ist da vielleicht auch einfach mental nochmal stärker geworden als jetzt vielleicht bei seinen ersten Grand Tour Siegversuchen. Man denkt an den Giro zum Beispiel, wo er eigentlich ja mehr im Kopf aufgegeben hat als körperlich. Und war da eigentlich bis am Ende super stark. Ich meine, am letzten Tag geht er sogar nochmal all in mit seiner Mannschaft und versucht nochmal zu attackieren oder das Rennen schwer zu machen und kommt am Ende mit einem ganz gemütlichen Vorsprung auf den 4. Platz aufs Podium. Ich hätte es am Anfang auch irgendwie anders eingeschätzt. Natürlich habe ich auch ein bisschen Almeida aufs Podium wäre natürlich schön. Hätte ich mich ein bisschen mehr drüber gefreut noch durch die Verbindung mit Corse und Joao. Aber ja, ich glaube, da war jetzt Remco schon nochmal ein gutes Stück besser.
Ja, super, super spannend. Ich meine, wahrscheinlich jetzt halt auch so extrem vorbereitet wie noch nie zuvor. Wir haben ja auch irgendwie schon gesagt, dass er schon leichter war als jemals. Dann hat alles gepasst, ist nicht krank geworden und so weiter. Mal sehen, ob er darauf aufbauen kann, weil wir wissen ja eigentlich, aus so einer Rundfahrt, richtige Regeneration, ziehst du dann halt auch wieder Form, wenn du es richtig machst. Wovon wir mal ausgehen, dass er da gut beraten ist. Sehr spannend.
Ich weiß gar nicht, wie sein genaues Programm jetzt aussieht. Also er fährt auf jeden Fall ja die beiden olympischen Events, also das Zeitfahren und das Straßenrennen. Ob er da jetzt nochmal eine Vuelta hinterher fährt, wüsste ich jetzt gar nicht. Aber man kann sich gut vorstellen, dass er auch so ein bisschen auf die WM schielt. Pogacar hat jetzt mit seinem großen Ziel, das er jetzt noch hat, Weltmeisterschaft eben, schon zumindest mal einen Rücktritt von Olympia gemacht. Natürlich auch irgendwie wegen der Nichtnominierung seiner Frau, hat er wohl, oder Freundin, sind glaube ich noch nicht verheiratet, hat wohl auch so ein bisschen dazu beigetragen. Aber das wird auch auf jeden Fall ein geiles WM-Rennen werden, wenn alle Favoriten in Topform da am Start stehen. Also.
Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube schon noch, dass der ein oder andere Klassikerfahrer auf dem Kurs trotzdem bestehen kann. Dazu die ganzen GC-Fahrer oder eben Eintagesrennen, Spezialisten für die bergigeren Profile. Kann schon ein geiles Rennen da werden in Zürich.
Absolut. Ich spiele uns noch mal einen Freund ein, von der sich selbst mehr erwartet hat von dieser Tour de France. Aber ich habe Simon Geschke noch mal gefragt, was sein Fazit ist.
Servus. Fazit. Durchschnittstour, würde ich sagen. War natürlich dieses Jahr auch extrem schwer vom Gefühl her. Vielleicht liegt es aber auch nur daran, dass ich älter geworden bin. Aber ja, ich denke, man hat gesehen, dass Ausreißergruppen jetzt nicht wirklich die Chancen hatten. Also es war schon alles sehr kontrolliert und mit außerirdischen Wattwerten zum Teil. Von daher habe ich ganz schön gelitten die 3 Wochen. Wenn es jetzt am hinten raus dann doch nochmal sehr gut lief eigentlich, dass ich es dann doch noch ein bisschen genießen konnte, weil davor war ich schon ein bisschen, ja, jetzt nicht frustriert, aber ich hatte mir halt mehr erhofft oder bessere Beine. Vor allem, was halt beim Giro dieses Jahr sehr gut lief. Aber ja, jede Tour ist ein bisschen anders und ja, war halt auch, ist immer ein Spagat nach dem Giro dann zwischen Regeneration und Trainingsaufbau wieder. Ich hatte auch extrem viele Renntage jetzt. Also jetzt habe ich 70 Renntage, was ja dann doch jetzt schon für noch nicht mal August ganz schön viel ist. Von daher bin ich jetzt erstmal happy, dass es vorbei ist und dass ich das auch vor allem so bewusst jetzt die letzte Tour fahren konnte. Ich meine, ich denke, es gibt auch viele, die unbewusst die letzte Tour fahren, weil sie dann, keine Ahnung, nächsten Jahr nicht nominiert werden oder was weiß ich. Und ja, das konnte ich einen angenehmen Schlussstrich ziehen. Letztes Jahr war ja die letzte Etappe auch nicht so toll, mit Krankheit ins Auto zu steigen. Und das hat schon deutlich mehr Spaß gemacht dieses Jahr. Ja, lustige Geschichten gab es in der letzten Woche tatsächlich nicht so viele. Also nicht, dass ich mich erinnern kann. So viel hatten wir nicht zu lachen bei uns im Team auch. Aber ja, wir sind gut durchgekommen und sind jetzt zufrieden. Heute Abend haben wir ein paar Bier getrunken. Und ja, dann wird nächstes Jahr wieder angegriffen. Ich dann vorm Fernseher Daumen drücken und die Jungs dann wieder auf dem Rad.
Alle waren im Arsch letzte Woche. Keine lustigen Geschichten, nach denen ich extra noch gefragt hatte.
Ja, aber kann ich, also im Fahrerlager jetzt am Sonntag, nur das Zeitfahren, da war auf jeden Fall auch, waren, glaube ich, alle froh, dass es vorbei war. Also auch mit dem Zeitfahren so als Abschluss, für die meisten ging es halt auch um nichts mehr. Ne? Das war so ein bisschen, ja. Da war eh schon die Luft raus, aber es waren auch alle, glaube ich, bedient.
Ich dachte mir auch so jetzt so zu Pogacar, der natürlich auch am letzten Tag noch geflogen ist, aber irgendwann muss er ja auch mal Pause machen. So. Jetzt kannst du ja, ich dachte so, fährt er jetzt zu Olympia, macht er jetzt irgendwie 3 Tage Pause und bereitet sich dann schon wieder irgendwie vor und macht das Rennen da noch. Da dachte ich mir so, es kann ja auch nicht gesund sein, so, also jetzt mal für den Kopf.
Ich glaube auch nicht, dass er da jetzt auf dem Kurs tatsächlich so eine große Rolle gespielt hätte. Mhm. Natürlich ist immer noch Pogacar, das Rennen ist 275 Kilometer, aber ich glaube, da haben wir andere Favoriten und ja, dann musst du halt auch abwägen, ne, ob du dich dann jetzt vielleicht mit dem größeren Ziel, Weltmeister zu werden, so ein bisschen ja, übernimmst. Ja, da ist er dann auch irgendwo menschlich, ne, und sagt dann einfach, auch wenn es für den Kopf sein sollte, aber ich glaube jetzt auch nach Giro und Tour ist er auch ganz froh, dass er sich mal, dass er die Beine mal ein bisschen hochlegen kann. Obwohl er jetzt, glaube ich, ja gerade von einem Nachtourkriterium zum anderen jettet, also so viel.
Naja. Wer?
Pogacar.
Nee, der ist nur eins, der fährt nur eins.
Da ist er auf jeden Fall hingejettet, habe ich ein Foto gesehen. Ja. Ja. Aber.
Genau, aber das wurde schon kommuniziert, dass er nur eins fährt.
Nochmal zurück zu Simoni, letzte Tour. Hört Ende des Jahres auf. Hat jetzt 12 Tour de France gemacht. Auf jeden Fall.
Das habe ich heute noch gelesen, weil er eben schon sagte, er hat super viel Renntage. Er ist Weltranglistenführender. 71 Renntage ist, ich glaube, der ist ein geteilter erster Platz, aber mehr hat keiner dieses Jahr bis jetzt.
Ja. Ist auch echt für sein Alter noch ganz fit. Henchy ja. Paul. Und auch wie Paul aus dem gleichen Jahrgang. 1986. Ich kann mich auch noch daran erinnern, als ich Simon Geschke das erste Mal gesehen habe, irgendwie beim Junioren-Bundesliga-Rennen wahrscheinlich vor 20 Jahren, muss man leider jetzt auch sagen. Freut mich riesig für ihn, dass er so eine Karriere hingelegt hat. Wir sollen ins Hünn-Hotel bald kommen und dann einen Podcast aufnehmen. Habe ich nochmal mit ihm gesprochen am Sonntag.
Mitgemacht.
Ich wollte, bevor wir jetzt vielleicht dann so langsam zu unserem Gastpart überkommen, es gab viel zu besprechen, nochmal darauf hinweisen, schickt uns gern Fragen ein. Wir haben nämlich eigentlich beschlossen, das letzte Mal haben wir ein paar Hörerfragen beantwortet. Das können wir eigentlich öfter machen, weil wir kriegen eigentlich hier und da mal Fragen, aber nochmal eine Ermutigung. Schickt uns Fragen ein und wir beantworten das on air mit Gruß. Ja, und bevor wir nach Paris beziehungsweise zu Luca Schwarzbauer wechseln, nochmal kurze Werbung in eigener Sache. Kommt vorbei, wir haben noch ein paar Tickets für Live-Podcast in Berlin. Ganz kuscheliges Ambiente mit uns in der Pizzeria. Wenige Leute und André Korff können wir, glaube ich, mittlerweile mal ankündigen als Stargast da. Schon mit Ulle Rath gefahren, mittlerweile Frauen-Nationaltrainer. Ich glaube, es gibt ein paar gute Stories. Und
genau, und muss man immer, also alle, die es nicht direkt einordnen können, aber quasi auch der Nationaltrainer, der die Frauen vor 3 Jahren war das ja, 2021, zum olympischen Gold, zum Weltmeistertitel und europäischen Meistertitel, glaube ich, auch. Die haben, glaube ich, alles gewonnen in dem Jahr, geführt hat und jetzt gerade auch wieder in Paris ist und quasi frisch aus Paris anreist mit wahrscheinlich auch frischen Geschichten und vielleicht auch hoffentlich Erfolgsgeschichten. Ja.
Also,
und ja. Es gibt noch Pizza dazu. Auch guter Selling Point.
Von Andi Stauf aus dem Ofen geholt.
Damit haben wir einen Patenten Pizzabäcker, der Moritz, vielleicht hört er gerade auch zu, der wird das für uns machen. Aber ja, es gibt quasi Live-Podcast mit einem Pizza.
Und wer will, der kann auch noch vorher mit uns graveln gehen.
Stimmt. 25.8. will ich schon die ganze Zeit sagen. 25.8. Sonntag. Erst graveln gehen und dann Pizza essen mit André Korff. Und lustigen Geschichten, Fach- und Sachgeschichten.
Oder nur eins von beiden, geht auch.
Wer am 25.8. nicht in Berlin ist und Zeit haben sollte, der hat vielleicht 2 Wochen später in Köln Zeit. 6.9. Freitagabend, Tom Dümmeler im Besenwagen. Und wir haben uns kurz gefragt, ob wir vielleicht irgendwann mal erzählen sollten, wer Tom Dümmeler überhaupt ist. Den vielleicht als deutscher Radsportfan gar nicht so richtig auf dem Schirm hat. Legende auf jeden Fall. Legende aus den Niederlanden. Wir werden das Ganze auf Englisch machen. Tom Dümmeler, Giro gewonnen. Vuelta, glaube ich, mal knapp 2. gewesen. Riesenkarriere auch. Und außenrum, in der nächsten Folge werden wir mal kurz ausführen, was Tom Dümmeler schon so alles verbrochen hat in seinem Leben. Ich freue mich da auf jeden Fall auch mega drauf. Guckt euch das an. 6.9. Wer Bock und Zeit hat, in Köln abends mit uns abzuhängen, kommt vorbei. Alles auf der Besenwagen-Homepage zu organisieren. Also checkt rein. Und jetzt ab zu Luca. So, ich freue mich sehr, ein weiteres Mal im Besenwagen begrüßen zu dürfen. Es war mir ein besonderes Bedürfnis, das nochmal vor Olympia abzuhaken, denn es hat hier jemand ein besonderes Jahr und wir haben das, ich weiß gar nicht, dieses Jahr oder letztes Jahr zuletzt besprochen. Ich muss gleich auch nochmal gucken, wann er zuletzt hier war. Auf jeden Fall habe ich genötigt, vor seiner Abreise die Transparenz im Besenwagen schon vor Release dieser Folge war. Also unser heutiger Gast Luca Schwarzbauer sollte jetzt an diesem Donnerstag dieser Folge schon in Paris sein. Wir nehmen eine Woche vorher auf mit ihm, denn
bei ihm ist auch gerade der Kopf explodiert. Du hast das in den Augen richtig gesehen.
er hat gerade bisschen verwirrt geguckt. Wir nehmen am Dienstag, den 16. Juli heute auf. Die Folge kommt aber wahrscheinlich erst am 25. Juli raus und an dem Dienstag davor ist Luca Schwarzbauer schon auf dem Weg nach Paris. Hallo und herzlich willkommen im Besenwagen erstmal.
Hallo?
Verdammt! Das Internet hat Probleme gerade gemacht. Aber das ist richtig seltsam, weil ich bin bei meinen Eltern.
Egal. Ja, wir sagen wir nochmal Hallo.
Wir sagen jetzt einfach Hallo, genau. Hi. Genau. Hi Paul, hi Andi, hi Basti.
Und
hi Luca. Jetzt,
was mir gerade aufgefallen ist, heute ist richtig Doppelung. Wir haben ja gerade vor dir auch Transparenz mit der Franziska Koch aufgenommen. Erstmal schöne Grüße sollen wir von ihr bestellen, ehemalige Mountainbikerin und frisch deutsche Meisterin, die zu Olympia fährt. Erstes Mal bei dir frisch deutscher Mountainbike-Meister, der auch zu Olympia fährt.
Genau.
Komisch.
Ist ja hier, also ja. Thementag. Und
ist Thementag
es gab
heute.
Gerade Feststellung meinerseits im Vorfeld, dass Luca gerade so aussieht wie ich vor 10 Jahren.
Es gibt überall Parallelen. Man hat das Gefühl, alles fügt sich gerade, oder?
Ja.
Ja, in manchen gesellschaftlichen Bereichen vielleicht nicht, aber Im Sport sieht's okay aus. Ja, du, dann noch spezielle Situation bei dir. Erstmal danke, dass du dir da auch nochmal Zeit genommen hast. Du bist irgendwie gerade auf dem Geburtstag.
Ja, meines Bruders. Ja. Genau, an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. 16.07. Genau, 19 Jahre jung.
Ah ja, krass, okay. Hast du irgendwie Rentnergeburtstag geschrieben?
Achso, ja gut, die Gäste sind an dem Dienstagnachmittag, da sind halt
die Verwandtschaft.
Eher die ja, Rentner, geil. Genau.
Mega.
Ja,
wie viel Kuchen darfst du dir da heute reinstellen? Wie ist im Moment so der Status?
Es gibt unglaublich viel Kuchen. Ich habe mich zurückgehalten. Ich habe einen Käsekuchen meiner Mutter gegessen, der aber viel Quark enthält, so wie noch ein paar Gains.
So rede ich mir das auch immer schön.
Du musst richtig verpacken.
Aber eigentlich schmeckt Quark nicht so gut wie in diesem Kuchen. Von dem her muss irgendwas...
Eine Zutat mehr ist scheinbar noch drin.
Scheint so, ja.
Ja, also, wie schon gesagt, Road to Olympia, Cross-Country Mountainbike ist die Disziplin. Wer es noch nicht mitbekommen haben sollte jetzt, Lukas schon öfter im Besenwagen zu Gast gewesen, auch eine Folge über seine Karriere und Vergangenheit. Ich muss kurz nochmal googeln, welche das war. Das habe ich eben schon mit.
Das geht ja super bei uns auf der besenwagen.com Website, weil da kann man nicht oben im Suchfeld einfach den Namen vom Gast oder der Gästin eingeben und dann findet man das sofort.
Genau, richtig, ja. So, da haben wir es, 24. November 22 mit Franziska war es auch 2022. Da auf jeden Fall reinhören, weil mega Geschichten über alte Rallye-Autos und eine ganz verrückte Karriere, die schon früh angefangen hat, dann einen Knick erfahren hat und dann zurück auf den Weg des Erfolges kam zu Weltcup Shorttrack-Siegen und Weltcup-Podien im Cross-Country-Olympisch mittlerweile und dieses Jahr ganz klar ausgerichtet ist auf dieses Ziel in Paris und Luca kann uns jetzt nochmal hier Rede und Antwort stehen. Wieso das Gefühl?
ganz kurz, ich war auch noch ein zweites Mal schon euch,
ja.
Aber das war dann 23, wahrscheinlich im August.
Ja, und
davor,
du siehst jedes Mal anders aus.
So um die Glasgow-Zeit.
Zu kommen.
Genau.
Aber ja, wie Basti gerade gesagt hat, wie ist der Stand der Dinge, wie läuft's? Wie läuft Projekt Olympia?
Ja, es sind meine ersten Olympischen Spiele. Letztes Jahr war auf jeden Fall ein Riesensprung. Vorletztes Jahr war schon ein großer Sprung vom eigentlich so ein bisschen Hinterwäldler, No-Name. Habe ich dann zu Canyon gewechselt. Die haben mir eine große Chance damals gegeben. Und dann habe ich da den Shorttrack-Weltcup in Tschechien gewonnen. Letztes Jahr war ich dann wirklich konkurrenzfähig. Habe eben diesen Shorttrack-Overall-Titel geholt und war Vierter im XCO und genau, das war jetzt für mich natürlich schon irgendwie so der Breakthrough und jetzt kamen die Olympischen Spiele schon ziemlich schnell, muss ich sagen, und irgendwie von vielleicht könnte ich es schaffen, in Paris dabei zu sein, zu vor allen Dingen Ende letzten Jahres, da hatte ich dann schon irgendwie die Hoffnung, vielleicht auch ein richtig gutes Ergebnis einzufahren. Jetzt muss ich sagen, dieses Jahr bin ich wirklich auch solide unterwegs und voll im Rahmen meiner Ansprüche, aber es hat vielleicht bisher jetzt nicht diesen Riesensprung mehr gemacht, aber ihr wisst, die Luft wird immer dünner. Ich bin auch jetzt immerhin Vierter in der Gesamtwertung des Weltcups, also das ist schon voll im Rahmen und ich bin wirklich glücklich, dass ich eben an der Stelle bin, aber jetzt von einer olympischen Medaille zu träumen, wäre vielleicht, ein Traum ist sicher und auch irgendwie ein ganz hoch gestecktes Ziel, aber ich glaube, es gibt einige andere. Einer könnte jetzt vielleicht mit Covid ein bisschen ausgefallen sein.
Wer ist das?
Aber Tom Pitcock.
Ah,
Ah ja. Kennt ihr?
Okay, nee, ey, das, also man vergisst immer, dass der ja natürlich erstmal amtierender Olympiasieger ist, unser Titelverteidiger. Ja. Aber also ja, war quasi für dich jetzt gerade, also ich will gar nicht, dass es in so eine Downer-Richtung geht, aber letztes Jahr, ich meine, letztes Jahr hast du wahrscheinlich schon irgendwie auch gefühlt, okay, Olympia ist nicht sicher, aber ne, also ist jetzt in Deutschland. Und die,
oh. Ja, da war ich schon, im Winter habe ich wirklich habe ich so angefangen, dann da ganz fest dran zu glauben und den Plan in diese Richtung auszulegen.
Aber hast du im Winter für dich auch gesagt, okay, Medaille ist auf jeden Fall, das ist das Ziel, ist nicht?
Das ist das ganz große Ziel, klar, aber das ist halt auch so ein bisschen schwierig, weil wenn du halt Vierter wirst bei Olympia, also Top 3 ist ein Riesending, so in meiner Wahrnehmung zumindest. Wenn du Vierter wirst, dann ist es halt schon, also das Ziel, irgendwie Top 5 zu fahren, das steckt man sich eigentlich nicht so richtig. Das wäre halt für mich, sag ich mal, so ein hohes, aber noch halbwegs realistisches Ziel, eine Top 5 Position einzufahren. Aber das kannst du bei Olympia eigentlich nicht machen. Also muss man irgendwie von Top 3 reden und das ist natürlich schon sehr, sehr schwierig. Aber auf der anderen Seite wäre es ja auch Quatsch, irgendwie dann da von vornherein das auszuschließen. Also diese Chance ist sicherlich, also gibt andere Favoriten, aber ich werde alles dran setzen, irgendwie da hinzukommen. Und dann gibt es ja irgendwie noch diesen Top, also das ist ja auch mal bei Olympia ein bisschen speziell, im Radsport eigentlich völlig unwichtiges Top-8-Ergebnis, aber für die Fördergelder und so ist es ziemlich wichtig, weil das so ein Finalplatz ist. Bei Leichtathletik kennt ja jeder irgendwie von 100-Meter-Sprint oder so, da sind ja immer 8 Leute im Finale. Und wenn du halt diesen Finalplatz erreichst, dann wird die Sportart über die Fördergelder besser finanziert und auch der Athlet oder die Athletin selber haben dann nochmal ein paar Vorzüge quasi. Genau, von dem her so viel mal zu den Rahmenbedingungen. Dieses Top 8 ist definitiv mein Ziel. Wenn ich das jetzt Stand jetzt nicht erreiche, dann denke ich, ja, das ist auf jeden Fall mein Anspruch. Also dann wäre ich eher enttäuscht. Aber
also du bist jetzt immer, also in dem Bereich bist du jetzt ja immer, oder du bist ja immer zwischen Podium
genau,
und dem.
Genau, also, ich bin jetzt irgendwie dieses Jahr 4-mal Siebter geworden. Und ja, es ist vielleicht sogar ein Ticken leichter, weil 1-2 Kandidaten fehlen. Zum Beispiel die Schweizer haben ja auch nur 2 Startplätze und ja, extrem viele Top-Athleten. Bei den Franzosen ganz ähnlich. Aber was es natürlich schwierig macht, ist, dass viele dann doch irgendwie ein bisschen mehr Erfahrung haben und vielleicht damit dann auch noch gezielter auf den Punkt richtig in Topform sind. Und gerade im Mountainbikesport ist halt, ja, WM, also das ist ja nochmal anders als auf der Straße, würde ich jetzt mal behaupten, wo man halt die Tour zum Beispiel als dieses Riesending hat und dann ist Olympia immer noch groß, aber bei uns steht es ganz klar über allem und jeder bereitet sich darauf vor, manche lassen Weltcups dafür aus oder andere wichtige Rennen und
das ist auch ja, der genau, Grund, warum ich dich heute hier dabei haben wollte, weil das halt so das ganz klare Jahresziel bei dir ist und das im Straßenradsport eigentlich für die wenigsten der Fall ist. Paul?
Erstmal, also kommt der Kurs dir entgegen und dann zweite Frage, warum denkst du, dass dir die Erfahrung fehlt, auf dem Punkt fit zu sein? Also ich meine, für dich ist ja trotzdem, also es ist ja, am Ende, klar steht der Olympia drüber, aber es ist ja nicht anders als eine WM, eine EM, ja, wie, die man irgendwie auch target.
Auf jeden Fall, ja, genau, aber ich bespiele halt irgendwie erst so eine richtige Rolle seit 2-3 Jahren in diesen Bereichen halt. Davor, ja gut, weißt du, war jedes Ergebnis, was ich irgendwie wo einfahren konnte was wert sein. Und bei einer WM war es dann vielleicht sogar so, dass da alle so fit waren, dass ich da gar nicht die Chance hatte, überhaupt eine Rolle zu spielen oder sichtbar zu sein. Und deshalb habe ich halt einfach versucht, ja, die Chancen, die mir irgendwo gereicht werden, quasi dann auch zu ergreifen. Und jetzt musste ich es ja quasi andersrum machen, wirklich die Chance am, oder eher, ja, die zu erzwingen quasi, also dieses ganz klare Ziel. Und ich war halt in der U23 einfach auch nicht so, dass ich jetzt mich da auf einen Weltmeistertitel oder sowas hätte vorbereiten können. wo man das vielleicht mal schon ein bisschen hätte erproben können, wie man das eben macht, so richtig auf den Punkt fit zu fallen. Letztes Jahr in Glasgow beispielsweise, da hat es schon auch ganz gut geklappt, würde ich behaupten, aber jetzt auch, das war eigentlich das erste Mal, dass ich das wirklich versucht habe.
Da hatte ich dann dieser besagte Pitcock mal abgedrängt in der letzten Kurve.
Genau, genau, jetzt noch kurz zum Kurs. Kommt dir der entgegen?
Sicherlich nicht schlecht. Es ist so relativ kraftbetont. Es ist sehr, sehr schnell für Mountainbike-Verhältnisse. Ich glaube, eine viel höhere Durchschnittsgeschwindigkeit als bei den meisten Weltcups. Es ist komplett künstlich angelegter Kurs im Endeffekt, weil es halt in Paris keine Mountainbike-Strecken gibt, keine Bikeparks, also schon gleich gar nicht. Und deshalb relativ viel Schotter so, und ich glaube, fürs TV schon cool und die Veranstaltung ist auch top, aber die wenigsten werden, glaube ich, sagen, wow, das ist meine Strecke, genauso liebe ich Mountainbiken. Ich glaube, die meisten sind da halt eher, und da gehöre ich auch dazu, so, dass sie sagen, ja, das, keine Ahnung, wenn es einen coolen Wald gibt, wo einfach schön sich entwickelt hat, die Mountainbike-Strecken irgendwie über Jahre dann gebaut wurde und vielleicht auch die Natur dann irgendwie eine gewisse Rolle spielt, das ist dann ja eher so das, was alle cool finden, während dort, ja, ist es schon ein bisschen künstlich, aber das gehört halt einfach dazu und deshalb ist auch nicht weniger spannend.
Wie aufwendig ist es dann jetzt auch hinsichtlich Equipment? Wenn du sagst, es ist eher so eine künstliche Sache, auch was, ich meine, Reifenwahl, dann Setup, was Federgabeln angeht. Ich meine, da fährst du sicherlich das, was du immer fährst, aber halt die Feinabstimmung. Wie viel Zeit habt ihr im Vorfeld, da auch wirklich Sachen testen zu können?
Ja, letztes Jahr war ein Test-Event dort vor Ort im September. Und deshalb wissen eigentlich alle, ja, die irgendwie was zu melden haben, ganz gut über den Kurs Bescheid. Und es ist schon so, würde ich sagen, dass man einen gewissen, ja, schon das Setup in gewissem Rahmen verändern könnte gegenüber den meisten anderen Weltcups, weil das Gewicht, glaube ich, eine ziemlich große Rolle spielt am Bike, weil man so viele Beschleunigungen hat. Und gleichzeitig braucht man nicht so viel Komfort. Also es ist einfach schon an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen tricky, aber du brauchst nicht viel Federweg oder so. Also man könnte schon fast mit einem Hardtail fahren. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob die Entscheidung jetzt in welche Richtung die gefallen ist, aber meine Teamkollegin und eigentlich klare Titelanwärterin neben Pauline Ferrand-Prévot ist ja eben Loana Lecomte. Und ich weiß gar nicht, da war jetzt ewig die Diskussion Hardtail oder Fully, in welche Richtung das gefallen ist, aber ich glaube, sie fährt sogar mit einem Hardtail, was ja sehr unüblich ist mittlerweile im modernen Mountainbike-Sport.
Entschuldigung, dass ich jetzt hier gerade so viele technische Fragen stelle, aber ich glaube, die Hörzuhörenden verstehen das. Ich glaube, letztes Jahr, vor 2 Jahren, ist bei Nachwuchsklassen öfters mal, ich habe es nur gesehen, wo Orbea-Fahrer das waren, Hardtail mit einer starren Gabel. Wurde, glaube ich, auch Europameister, sogar Europameister geworden damit. Ich habe es jetzt irgendwie bei anderen Rennen auch schon mal gesehen. Ist das mittlerweile eigentlich bei euch auch eine Option? Weil was ich gesehen habe, ist schon, zum Teil auch Gravel-Reifen fahrt. Also das in bei einigen Sachen.
Ja, im Short-Track dann so ein bisschen.
Und auch die Übersetzung, dass ihr auch auf Gravel-Übersetzungen zum Teil mittlerweile geht, auch wahrscheinlich beim Short-Track, weil die Rennen auch so schnell werden.
Ja. Genau, also halt 40er Kettenblatt zum Beispiel, das ist jetzt, also die Mountainbike-Übersetzungen, da ist eigentlich das Größte immer 38er Kettenblatt. Und jetzt mir bei SRAM, aber ich glaube auch bei Shimano, die machen, haben jetzt die letzten 2 Jahre dann immer schon 40er oder 42er Kettenblätter für uns gemacht. Das ist auf jeden Fall mal so ein Punkt. Aber man muss mit dem gleichen Bike fahren jetzt beim Short Track wie auch beim langen Rennen zumindest im Weltcup. Und von dem her hat es dann immer keine so eine große Rolle gespielt. Das haben die einfach eingeführt, soweit ich das beurteilen kann oder weiß, weil einfach die großen Teams sonst mit dem Material wesentlich überlegen gewesen wären, weil es brauchst du ja dann auf jeden Fall immer zwei Race-Bikes, dann am besten nochmal ein Reserve-Bike. Wenn du jetzt 5, 6 Athleten hast, dann wird natürlich alles wesentlich größer und teurer und so weiter. Und deshalb hat man dann die Regel, glaube ich, mal eingeführt. Genau.
Wie, du hast gesagt, Test-Event letztes Jahr, bist du, wie oft fährt man so einen Kurs? Warst du jetzt zwischendrin da nochmal da? Kann man das überhaupt? Kannst du dann erst nächste Woche wieder drauf?
Genau, erst nächste Woche ist aber relativ viel, gibt relativ viel Training. Es gab noch eine Möglichkeit irgendwie über 2 Tage, aber ist ja echt auch erstaunlich. Jeder, der mal bei einer Olympiade war, weiß es, glaube ich, so ein bisschen, dass es schon auch so aus Sicherheitsperspektive sehr, sehr streng da alles abläuft. Und das Gelände ist, glaube ich, komplett eingezäunt mit Stahldraht und allem. Da war keine Chance, jetzt da irgendwie drauf zu kommen, aber ich hatte jetzt auch nicht unbedingt das Bedürfnis. Wir waren, wie gesagt, im September 2 oder 3 Tage auf dem Kurs und da gab es dann sogar so einen Testrennen. Aber das war auch dann kurz vor einem Weltcup noch, sind, denke ich, die meisten nicht gefahren. Da bin ich auch einmal weggerutscht und Mathieu van der Poel, der da sogar dabei war, der ist dann über mich drüber gefahren. Irgendwie habe ich es mit den Crossfahrern. Genau. Aber ja, das war eher ein bisschen. Also klar, wenn man da jetzt hätte gewinnen können, dann zieht man natürlich auch durch, aber ich glaube, ich bin irgendwie Elfte geworden oder so, aber definitiv jetzt nicht am Anschlag gefahren. Es gab dann noch ein paar Ziele danach. Genau. Und ansonsten, was natürlich auch, da weiß nicht, ob wir da jetzt noch drauf zu sprechen kommen, aber für mich eben neben dem persönlichen Ziel dann auch so ein Thema ist, dass halt der Mountainbikesport in Deutschland jetzt im Vergleich zu der Schweiz oder in Frankreich oder Brasilien oder so einfach nicht so besonders populär, also viel zu wenig populär ist, als dass wir jetzt wirklich eine öffentliche Rolle außerhalb unserer Bubble spielen würden. Und ich glaube, die Olympischen Spiele, die sind halt, und deshalb hat es auch so eine Wichtigkeit, sind eben diese Chance, sich da mal zu präsentieren als Sportart. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein höheres Ziel oder vielleicht auch so eine Motivation, irgendwie bei den nächsten Spielen. Also jetzt, wie gesagt, ich bin absolut happy, dass ich da überhaupt in der ersten Reihe starten kann, dass ich eine Rolle spiele, um die vorderen Platzierungen und so weiter und so fort. Aber für mich auch als langfristiges Ziel ist, glaube ich, wirklich, wenn man jetzt an LA oder so denkt, wenn ich da vielleicht nochmal die Chance habe, als Strategieziel über einen längeren Zeitraum, dass man einfach so gut dort ist und so eine große Rolle spielt, dass man halt ein bisschen außerhalb der eigenen Bubble noch eine Relevanz hat und vielleicht einfach Kids, die sich gerade überlegen, wollen sie einen Handballverein, einen Fußballverein oder vielleicht doch in den örtlichen Mountainbikeverein, keine Ahnung, irgendwie über die Olympischen Spiele das sehen und denken, ey cool, darauf hätte ich auch mal Bock, und sich dann vielleicht halt einfach für den Mountainbikeverein oder wegen mir auch Straßenradsport entscheiden. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, neben meinem egoistischen Ziel, da halt irgendwie besonders gut zu fahren, keine Ahnung, eine tolle Prämie einzustreichen und irgendwie mein Ego aufzupolieren, das vielleicht eben, wie gesagt, höhere Ziel. Genau.
Ich denke, da bist du auch als Persönlichkeit einfach prädestiniert. Also ich hoffe mal, dass dir ein paar Leute da auch ein Mikro noch in die Hand, ins Gesicht halten. In Paris, ob das aus den deutschen Medien oder internationalen Medien ist, weil das ja dann doch irgendwie, das ist halt nun mal das Prime-Event dieser Sportart und jede Sportart kriegt irgendwie so ein bisschen Platz da.
Aber der Clou ist halt einfach immer irgendwie, dass man erst so gut sein muss, um eine Relevanz zu haben. Und das ist auch irgendwie das Interessante dann, finde ich, dass man muss einfach aus diesem Grund eigentlich hart trainieren und so gute Resultate einfahren wie nur irgendwie möglich, um dann zu sagen, ich kann mit meiner Einstellung, Persönlichkeit, whatever, auch darüber hinaus was erreichen. Und genau eine Sache auch, also das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen hochgegriffen. Ich bin mir schon bewusst, dass der Mountainbikesport das nicht liefern kann. Aber ich meine, ich kann halt das tun, was in meinem Verfügbarkeitsrahmen eben steht. Und wenn man jetzt die Fußball-EM anguckt und irgendwie sieht, was dann vielleicht auch für positive Eigenschaften auf so ein Land haben kann, finde ich, kann man eigentlich als Sportler, gerade auch im Hinblick auf Olympia und so, was ja dann auch vielleicht noch unter diesem ganzen Thema ist, dass es ja auch mal so eine Amateurveranstaltung eigentlich war und Leute zusammenbringen sollte. Ich glaube, so in der Antike oder keine Ahnung wann, gab es ja auch irgendwie mal so diese Idee, dass dann die Völker keinen Krieg mehr führen und so
hat
weiter.
Hat nicht funktioniert.
Und man eben in dieser Periode einfach dann das auf dem Wettkampf austrägt und genau, das halt so gut es geht irgendwie zu repräsentieren, diese Werte dann, aber wie gesagt, dafür muss man halt auch eine gewisse Relevanz haben. Ja,
auf jeden Fall fahr schneller als andere Länder.
Genau, also ja. da bin ich bei dir, wenn es dann immer so positiv irgendwie auch gesehen wird und nicht im Nachhinein, wenn die Erfolge gut sind, aber halt nicht ausreichend in Augen mancher, dass man dann auf die Athleten irgendwie raufhaut. Weil das muss man auch sagen, ist aber auch in anderen Ländern genauso immer ganz schnell, vor allem auch sportpolitisch immer ganz schnell. Deswegen finde ich das so krass, auch das mit so einem Top-8-Ergebnis. Ne? Also in Leichtathletik, ich verstehe das schon alles, irgendwo musst du eine Hürde setzen, aber ist auch so ein scheiß Teufelskreislauf. Ne? Also ich meine, jetzt haben wir natürlich irgendwie Glück, mit jemandem zu haben, der, wenn es super läuft, eine Medaille holen kann, aber nicht Top 8, kann man schon von ausgehen, dass es funktioniert, wenn du einfach ein sauberes Rennen hast. Aber gleichzeitig, angenommen, wir hätten dich halt nicht, dann kommst du halt immer schwer auch wieder raus aus dem Loch, weil du halt diese Fördergelder nicht bekommst, wenn du nicht erfolgreich bist. Dann musst du immer so auf Individualtalente hoffen. Und das ist schon ein Problem. Das ist wirklich ein großes Problem, weil du so Sportarten noch nie irgendwie zum Wachsen bekommst. Und immer, wie du schon sagst, ne, eine Person benötigst, die das dann irgendwie rettet, mal kurzweilig, um dann für andere irgendwie mitziehen zu können. Aber das ist auch ziemlich viel Last auf eine Schulter dann von einem Athlet, ja, oder einer Athletin.
Ja, absolut. Man muss halt irgendwie dann auch seinen Möglichkeiten bewusst sein. Und die sind halt irgendwo begrenzt, aber ich glaube, diesen Traum oder diese Idee zu verfolgen, macht vielleicht irgendwie immer Sinn.
Kommen wir mal zu den Grenzen deiner Möglichkeiten. Du hast ja einen relativ verrückten Trainer, das haben wir auch in der letzten Folge schon angesprochen. Ich will da nur mal so als für Hörer, die das bis jetzt noch nicht gehört haben, Luca fährt zumindest viele, wenn nicht alle, seiner Intervalle all out. Also, ne, so habe ich es verstanden. Wenn 10 Minuten Intervalle auf dem Plan stehen, dann wird gefahren, was in 10 Minuten geht. Wenn 1 Minute Intervalle draufstehen, wird gefahren, was in einer Minute geht und so weiter. Du kannst uns da jetzt gleich nochmal ein Update geben und eben auch ein Update. Jetzt letzte Saison war das schon ziemlich erfolgreich für dich. Es ist jetzt definitiv, es ist nicht schlechter geworden. Und diese Saison wird das ja auch nochmal versucht worden sein, auch auf diesen Punkt zu bringen. Hat sich da drin noch was verändert? Hast du noch mal mehr gelernt da drin? Habt ihr zusammen noch mehr gelernt?
Ja, guter Punkt. Also es war grundsätzlich so, dass wir jetzt, da unsere Zusammenarbeit eben auch erst 3 Jahre andauert, irgendwie das Gefühl hatten, wir hatten ein System entwickelt, was erstmal ziemlich gut funktioniert hat. Ich habe Ergebnisse eingefahren, die ich zuvor mir hätte nur erträumen können. Und aus dieser Richtung sind wir jetzt gekommen und haben versucht, gerade dieses Jahr das System so ein bisschen beizubehalten und vielleicht an der einen oder anderen Ecke noch ein bisschen zu feilen. Dann, das haben wir ja, glaube ich, vor allen Dingen in der ersten Folge mit euch, da eben 2. November 2022 besprochen, hatte ich ja auch ein bisschen so ein Gewichtthema. Mhm. Da habe ich weiterhin noch ein bisschen Gramm für Gramm gefeilt. Aber jetzt auch nicht komplett irgendwie was anders gemacht, sondern einfach nochmal so ein bisschen auf den langfristigen Prozess gehofft. Und es ging ja auch eben ein bisschen runter. Ich glaube, meine Leistungswerte, die sind ungefähr ähnlich wie letztes Jahr. Man muss auch sagen, letztes Jahr, ich war im Vertragsjahr und alles, da war schon auch viel Druck da, den ich mir natürlich auch selber mache, aber da war ich, glaube ich, wirklich schon richtig, richtig fit. Und ja, und das jetzt nochmal zu toppen, war dieses Jahr, glaube ich, nicht so richtig möglich, aber ich bin ein bisschen leichter. Jeder, der sich im Radsport auskennt, weiß, das kann dann auch alleine schon zu einem ganz guten Ergebnis kommen. Und ich glaube, dass ich dieses Jahr, dass das grundsätzliche Niveau einfach nochmal einen Ticken höher war. Aufgrund von Olympia. Mhm. Es sind ganz, ganz viele in diesem Vertragsjahr auch. Das heißt, viel, viel Druck. Es wird wirklich all in gegangen. Und jeder versucht, glaube ich, alles rauszuholen. Und von dem her war es eher nochmal einen Ticken schwerer. Und deshalb war jetzt mein Fortschritt, der, glaube ich, schon da war, auch wenn es nicht Riesensprünge waren, aber muss man auch realistisch sagen, war jetzt einfach auch vielleicht nicht mehr drin, ging das fast ein bisschen unter, würde ich sagen. Ich konnte mein Niveau quasi nur in Anführungszeichen aufrechterhalten. Soweit, die Saison ist ja auch nicht rum. Wie gesagt, das eigentliche Highlight steht ja jetzt auch noch an, wollen wir jetzt auch nicht von vornherein irgendwie abschreiben. Aber ja, so war eigentlich die grundsätzliche Strategie. Und ansonsten haben wir nicht allzu viel verändert.
Ist krass, ne? Wie schnell man sich an Erfolg gewöhnt und so viermal siebter der Platz auf einmal dann so ist. Also du hörst dich ja fast ein bisschen enttäuscht an und ist sicherlich so unterschwellig, so ein bisschen ist es sicherlich auch so, aber gleichzeitig, du bist halt konstant in der Weltspitze, ne? Das ist halt irgendwie auch krass. Also ist immer wieder, also eigene Erfahrung, jetzt auch letztes Jahr hatte ich auch eine gute Saison und so, man hat da andere Standards. Und dann auch andere Leute von außen haben andere Standards, die sie auf einen anlegen. Und du fährst ja trotzdem eine gute Saison. Und,
Absolut, ja. Es ist auch so, das mit den Standards der anderen merkt man ganz klar so an dem Feedback, weißt du, in irgendwelchen Radsport-WhatsApp-Gruppen, wo ich drin bin, oder an irgendwelchen, keine Ahnung, Leuten, die mir halt schreiben. Ich fahre quasi das gleiche Ergebnis ein wie letztes Jahr und kriege aber 50% oder 70% weniger Feedback dazu, weil quasi jeder immer auf diesen, es geht immer weiter und weiter nach vorne setzt, und wenn dich dann irgendwo gut, und da muss man auch ganz klar sagen, also es gibt gerade bei uns im Mountainbikesport außer Nino Schurter wirklich niemand, der das über ganz, also Matthias Flügiger vielleicht noch so ein bisschen, ich spreche jetzt auch mal von den Männern in erster Linie, die das über viele Jahre hinbekommen haben, überhaupt ihr Niveau immer aufrecht zu erhalten und immer mit dem Sport und den besten Ergebnissen mitzugehen. Und das ist eigentlich schon diese große Challenge. Und genau, Paul, was ich auch definitiv finde, ist diese, das ist schwer in Prozent auszudrücken, aber einmal einen Riesenerfolg einzufahren, ist irgendwie das eine, aber dann dort eben das zweite Mal das zu wiederholen, das ist eigentlich oftmals noch schwerer oder auf jeden Fall nicht leichter als beim ersten Mal. Und das ein drittes, viertes Mal zu machen, du musst jedes Mal die volle Motivation aufbringen, und an der Startlinie ist einfach immer Reset und Null. Du kannst, klar, wenn du top drauf bist, startest du vielleicht ein bisschen weiter vorne oder so als das Jahr zuvor oder wie auch immer, aber eigentlich geht es immer bei Null los und du musst immer die komplette Arbeit machen. Du kannst nicht sagen, ich lasse diesen Baustein aus, weil das habe ich ja letztes Mal schon gemacht. Und wenn der November wieder losgeht und du beim Base Training anfängst und beim Core Training und dann sagst du, ja komm, die Beschwerden in der Hüfte habe ich doch jetzt gar nicht mehr, ich lasse jetzt mal das Core Training ein bisschen schleifen, dann dauert es einen Monat oder drei Monate oder ein halbes Jahr und auf einmal geht es wieder los. Und ja, so ist ein bisschen der Sport einfach. Da musst du immer dranbleiben.
Ja, aber ich meine, du bist jetzt ja auf einem Level angekommen und auf einer Basis, von der aus du dich ja auch weiterentwickeln kannst. Also wenn man es jetzt zwei Saison miteinander schafft, letzter der Sprung und jetzt auf jeden Fall konstant da, das ist ja auch wichtig, ne, wie du schon selber sagst. Und dass das nicht runtergegangen ist, sondern halt
absolut, genau. Bilden, ja. Aber auch das ist halt keine Selbstverständlichkeit, dass ich nächstes Jahr wieder auf dieser Plattform oder auf dieser Ebene, auf der ich mich jetzt befinde, wieder weitermachen kann. Das ist natürlich das Ziel von von da aus dann immer weiter. Aber
es ist schon, genau. Ist schon krass, wir hatten vorhin, also die Franziska im Off hat mir so ein bisschen Witz, so ist halt, weil wir gucken dann, wie alt du bist, dann meine ich so, ja, bei dir ist ja wirklich so, jeder Tag, den du trainierst, wirst du auch einen Tag älter. Also manchen Sportlern ist es vielleicht so, oder Sportlerinnen geht das so, man wird dann vielleicht sogar ein bisschen jünger, aber bei dir, weil es so hart ist, das Training, zumindest sieht das immer so aus, dass der Körper auch wirklich leidet. Und du den Tag, der zählt dann auch.
Ja. Ja, weiß auch nicht. Ich glaube, am Ende des Tages gibt doch, muss ja eigentlich jeder 100% seiner Möglichkeiten geben. Also mal an der einen Stelle, mal an der anderen Stelle. Und ich glaube, da steche ich jetzt auch nicht so wahnsinnig draus hervor. Aber und man muss auch sagen, mein Coach, auch ein bisschen mit den Erfolgen, die wir jetzt zusammen eingefahren haben, aber auch andere Sportler, der trainiert wirklich viele Athleten mittlerweile im Mountainbike-Sport und die werden mir dann unter Umständen auch noch zum Verhängnis, weil viele einfach besser oder richtig gut geworden sind, das muss man schon sagen. Und es scheint, also definitiv funktioniert es nicht bei jedem. Ich glaube, bei den einen oder anderen ging es jetzt auch schon richtig in die Hose, aber im Großen und Ganzen scheint es ganz gut zu funktionieren, ja.
Ich muss auch mal so sehen, dieses Jahr bist du aber auch schon mal deutscher Meister im Cross-Country geworden. Warst du letztes Jahr nicht.
Ja. Ja, da habe ich gar nicht mehr teilgenommen.
Aber wie kam das, dass du jetzt gefahren bist? Du hast nur geschrieben auf Instagram, dass es eine kurzfristige Entscheidung war. Warum war das eigentlich nicht im Plan?
Weil ich halt einfach Sorge hatte, dass es mir zu viel wird. Mhm. Aber auf der anderen Seite wusste ich, die zwei letzten Weltcups oder drei letzten, ja, vor allen Dingen die letzten zwei Weltcups, die waren von der Strecke eben ganz was anderes als das, was uns in Paris erwartet. Und ich hatte gleichzeitig immer so ein bisschen im Hinterkopf so, oder so ein bisschen schlechtes Gefühl, dass wenn ich die DM, die wiederum auf einem recht ähnlichen Kurs wie Paris stattfindet, dass wenn ich die sausen lasse, ich so ein bisschen die Chance vertue, vielleicht nochmal so eine kleine Generalprobe mir aufzutun. Und gleichzeitig wollte ich auch, ich hoffe, niemand von denjenigen hört zu, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, wenn ich es kurzfristig entscheide, dass mein Team sagt, gut, dann muss ich selber über die Bühne bringen. Und das war auch so ein bisschen mein Ziel, weil dann einfach, wenn es ein schlechtes Resultat gewesen wäre, dann wäre nichts verloren gewesen, dann wäre da kein Wohnmobil und kein Truck und nichts aus Spanien kommen die ja immer angereist.
Ach, das Team sitzt
und so war es auch. Ich bin mit meinem Bruder dahin gefahren. Genau, also die Teamleitung und mein Mechaniker, die sind halt spanisch. Also Girona ist jetzt nicht gerade Südspanien, im Gegenteil, aber trotzdem ist es natürlich weit. Und so hatte ich halt einfach die Hoffnung, okay, ich ziehe das mit meinem Bruder durch. Das Hotel kostet 150 Euro und viel mehr machen wir nicht kaputt. Und damit habe ich auch keinen Druck.
Nennen wir es.
Und ich kann es ein bisschen als Training.
Nennen wir es Generalprobe geglückt.
Ja.
Aber, soweit aber da hätte ich trotzdem jetzt kurz noch eine Frage. Warum wolltest du diesen Druck nicht haben? Warum hast du den überhaupt verspürt? Also.
Einfach nur, ich wollte halt einfach den mentalen Effort. Weißt wenn du, wenn ich mich jetzt nicht so gut gefühlt hätte oder so und ich wüsste aber, die sind 4-5 Leute da angerückt und es wird viel eingesetzt, dass ich da maximal performen kann, dann muss ich auch durchziehen, egal wenn es weh tut und wenn ich keinen besonders guten Tag habe. So konnte ich mir alles offen lassen, Last-Minute-Entscheidungen machen und halt diesen mentalen Effort irgendwie so gering wie möglich halten. Das ist natürlich auch ein bisschen eine Ausrede oder ein Ausweichen, sage ich mal. Ich glaube, das trägt schon auch manchmal ein bisschen seine Früchte.
Verstehe ich komplett. Und du musst halt auf diesen Tag in zwei Wochen, musst du halt den kompletten mentalen Effort fahren, der möglich ist.
Ja.
Und dann spart man sich das.
Ich denke, Paul kennt es vielleicht vom Crossen ganz gut, weil auf der Straße ist es, glaube ich, gut bei einem Zeitfahren oder so, ist dann auch wieder so, aber man kann ja da oft, würde ich sagen, ins Rennen erstmal reinkommen. Bei uns irgendwie, da passiert in der Startphase so extrem viel, wie auch beim Cross, würde ich sagen, und du musst einfach an der Startlinie 100% Konzentration mitbringen und gerade wenn es um viel geht, darfst du einfach keine Fehler machen, alles muss perfekt sein. Und das ist oft für mich eigentlich der Punkt, der am meisten Energie kostet. Wenn du jetzt den reinen TSS, also den Stress-Score vom Training anschaust, dann gibt es wahrscheinlich relativ viele Trainingseinheiten, die anstrengender sind als ein Mountainbike-Rennen. Aber irgendeine Komponente muss es geben, die dann doch eben sehr anstrengend ist. Und ich glaube, das ist ein, also da ist ein sehr großer mentaler Faktor dabei. Ja. Und ja, für mich ist schon das, glaube ich, ist wieder schwer in Prozent auszudrücken oder so, aber ich glaube, bestimmt die Hälfte der Belastung oder noch mehr, die eben durch so Rennenfahren entsteht, ist doch irgendwo auch, weil es viel Konzentration bedarf, auch im Vorhinein 100% ready zu sein an der Startlinie.
Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich kenne es aus dem Cross, da war ich aber noch jünger, als ich das gemacht habe. Also ich meine, ich habe dann ja einfach nach der U23-Zeit auch mehr oder weniger aufgehört. Das heißt, da habe ich das noch einfacher verarbeitet. Jetzt im Gravel entwickelt sich es leider auch langsam so dahin, dass die Startphasen extrem wichtig sind und mit sehr viel Anspannung verbunden. Und ich finde auch, ich finde das wirklich das Schlimmste. Boah, ist noch weniger Zeit, also boah, ist wirklich nur eine Stunde oder ein bisschen über eine Stunde, bei uns ist noch viel mehr Zeit, das heißt, es ist nicht so ganz so konzentriert, aber so diese ersten 10, bei euch wahrscheinlich weniger, Minuten oder 15 Minuten hinter sich zu haben, wo sich alles ein bisschen sortiert hat, wo auch dann wirklich, wo du die Beine hast, mal sprechen lassen können, auch was Positionen angeht und so. Alter Schwede, das ist ein mentaler Fuck-up, ey. Das ist so, das ist jedes Mal aufs Gleiche. Und desto älter ich werde, desto schwerer fällt mir das auch, wie du schon sagst, dieses zu verarbeiten. Und das stimmt schon, das ist so, diese mentale Komponente ist so relevant. Und ja, es gibt, glaube ich, kein Tool. Vielleicht kann ein Whoop das so ein bisschen messen, so diesen Stress, aber da steht immer 20.7, weißt du, so ungefähr nach so einem Rennen. Aber es hat so einen hohen Einfluss auf das.
Das ist ja vor allem das, was dich ein Rennen verlieren lässt, wenn du es nicht schaffst, diese Konzentration zu erreichen.
Ja, im Mountainbike absolut, auf jeden Fall. Also im Cross war es so, im Mountainbike denke ich mal auch. Ja. Bei euch ist ja der Start mittlerweile, wenn du ganz hinten startest und nicht jetzt gerade ein Tom Pidcock bist oder Mathieu van der Poel, der auch mal irgendwie so fliegen kann sozusagen, ist das Ding einfach gelaufen. Ne? Also ich meine, erste Reihe zu stehen ist wahrscheinlich schon so die halbe Miete für dich jetzt gerade.
Also zumindest mal ersten drei Reihen oder so, das ist super entscheidend, ganz klar. Je nach Kurs natürlich auch und so weiter. Und ich denke mir auch oft an dem Beispiel, überlegt, du bist jetzt 100 Meter Sprinter.
Ja, das ist krass.
Da ist ja die physische Anstrengung eigentlich, also verschwindend gering. Ich weiß nicht, würde ich jetzt einfach mal sagen, 90-95% oder noch viel mehr ist doch die ganze Anspannung, die Konzentration und die Fähigkeit, wenn die Pistole gefeuert wird, dann maximales Potenzial ausschöpfen.
Den Körper da so anzuspannen.
Und das geht nicht, genau, ja. Und das geht nicht einfach irgendwie. Ich hab auch da ein bisschen so meine Routine, dass ich dann, weißt du, so Tag vorher versuche, so ruhig wie möglich zu sein, diese Energie zu bündeln, viel zu schlafen. Manchmal denke ich so, boah, ich kann jetzt auch einfach nicht mehr im Bett liegen oder mich noch mehr, weil die Energie ist jetzt da und ich muss jetzt das hinter mich bringen und dann bin ich auch einfach froh, wenn der Tag dann kommt oder der Start eben erfolgt, weil diese Konzentration im Vorfeld oft halt einfach schon viel Energie braucht oder brauchen, man versucht es ja eher anzustauchen, aber
hast du eigentlich da irgendeinen Song, den du dir vielleicht auch reinziehst vorher? Also
ich höre echt immer oft Podcast oder wenn ich richtig am Struggeln bin, dann habe ich mal von so einer Mentaltrainerin oder Psychotherapeutin so eine App empfohlen bekommen. Ich glaube, die heißt Wingwave. Und da gibt es so ein paar bisschen beruhigt, da kommt so Strandmusik.
Also
Strandmusik, sondern Strandgeräusche.
In der unmittelbaren Vorbereitung.
Ganz ruhig, ja, genau. Also jetzt nicht mehr die letzte halbe Stunde, aber bis zu dem Zeitpunkt, wo ich auf die, oder ich höre auf, dann Besenwagen oder noch lieber dann in so einem Moment vielleicht irgendwie Politik-Podcast.
Also, okay, wo man dann völlig abschaltet.
Aber so, das ganz kurz zurückspringen. So, eine halbe Stunde vom Start aus dem Politik-Podcast.
Ja, also ich gehe 40 Minuten vor dem Start ins Warm-up oder eine Dreiviertelstunde vorher. Und bis dahin wirklich, ich brauche eigentlich irgendwas, was mich so ruhig wie möglich sein lässt.
Okay, krass, bei mir ist es
gegen... Also habe ich jetzt so als das Rezept, das ist jetzt auch nicht unbedingt, ich glaube, da gibt es sicher Leute, die es anders machen, aber für mich spielt es, ich esse auch so vier bis drei Stunden vorm Race dann meistens dieses Pre-Race-Meal eben und dann versuche ich auch manchmal nochmal ein bisschen zu schlafen und wirklich aus so einer gewissen, ja, also so je ruhiger ich bin, desto erfolgreicher war es oft.
Und dann kommt
wir werden das jetzt als feste Kategorie hier einführen im Podcast, so ein Lukas Schwarzbauer Mantra werden wir dann hier zusammen aufsagen. Du schaffst das, Luca, glaub an dich.
Ja, einatmen, ausatmen, aber, ruhig atmen.
Respekt so, dafür, dass du bei einem Politik-Podcast momentan dann, dass du da ruhig bleibst.
Stimmt. Also, ja, gut.
Da muss man ja auch schon die richtigen raussuchen.
Das ist natürlich ein anderes Thema. Ja.
Ja, okay. Aber das fand ich jetzt sehr interessant. Also, das hat man, glaube ich, letztes Mal noch nicht besprochen, ne? So diese Warm-up-Phase. Weil ich jetzt echt gedacht, dass du irgendwas eher machst, was dich so ein bisschen aufputscht und so.
Wir fahren ja auf der Rolle warm, oft. Also ich zumindest mache viel, manche auch nicht oder sehr viele auch nicht. Aber das ist ja extrem laut mit den Mountainbike-Reifen, weißt du, also eine freie Rolle. Und alleine dieses Geräusch schon, also ich glaube, da weiß jede Synapse im Körper, dass es jetzt gleich geht, richtig rund geht. Und dann reicht es damit auch.
Ich habe es jetzt noch nicht so oft mitbekommen, aber es ist ein absolutes Happening auf jeden Fall, wenn du auf die Rolle gehst bei so einem Mountainbike-Event.
Ja, ich denke bei anderen sicherlich auch, aber...
Die hört man aber gar nicht mehr. Also deine Rolle ist die lauteste, auf jeden Fall.
Dann wird es vielleicht ein guter Tag, genau.
Ich hatte mir noch eine Frage zurechtgelegt, aber ganz viel davon hast du eigentlich schon beantwortet oder auch so, keine Ahnung, oder auch so den Prozess davon. Was ich noch wissen wollte, weil du doch ein für mich relativ bodenständiger Mensch bist, der aber seine Erfahrungen auch sehr gut formulieren kann. Was hat dich der Erfolg gelehrt in den letzten anderthalb Jahren?
Das ist natürlich eine äußerst philosophische Frage. also eine schnelle Antwort. Weiß ich nicht, ob ich die habe, aber ganz klar für mich ist, das haben wir eben auch schon ein bisschen besprochen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist und es auch nie sein wird und dass man immer, also wenn man irgendwie stehen bleibt, also so quasi nach dem Spruch, wer rastet, der rostet mäßig, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Ding und dann ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass man eben eine gewisse Demut beibehält, um die Arbeit auch wirklich ein zweites, drittes Mal zu machen. Und deshalb auch mein großer Respekt an alle diejenigen, die das eben wieder und wieder hinbekommen. Und ich denke auch oft, wenn angenommen, ich wäre jetzt irgendwie so ein Fußballstar mit noch viel mehr Trubel um einen rum, ich glaube, dann wird es noch viel schwieriger eigentlich. Und man hat ja oft so das Gefühl, die Jungs sind komplett drüber. Aber anscheinend kriegen sie es ja trotzdem hin, auch eben diese großen Stars, die Leistung dann abzurufen und besser zu sein als andere. Aber das ist bestimmt auch keine Selbstverständlichkeit und steckt vielleicht auch mehr dahinter, als man im ersten Blick sieht. Also die Antwort wäre jetzt auf die Schnelle, aber ich könnte sicherlich eine bessere Antwort geben mit ein bisschen Nachdenken, dass eine Demut oder so eine Humbleness eben was ist, was mich der Erfolg dann trotz, oder was ich gelernt habe, mir beizubehalten, auch wenn der Erfolg da ist, sonst verschwindet er, glaube ich, recht schnell. Und man muss auch irgendwie dankbar sein, seinem Umfeld gegenüber zum Beispiel, weil wenn man irgendwie dann da durchdreht, dann, ich glaube, am Ende steht man dann doch alleine da. Eine Sache, Vincent Dorn ist vielleicht dem einen oder anderen auch ein Begriff, der hat da bestimmt auch gute Antworten drauf. Ich glaube, der war noch nie bei euch, denn es könnte da auch mal einladen, der ist genial im Antwort geben.
Von philosophischen Fragen. Geil, ja. Ich habe auf jeden Fall den Titel für diese Folge schon, weil die letzte Folge, die hieß Freshheit und diese Folge wird Humbleness heißen.
Aber ich finde das jetzt gerade so im Zuge der WM, in Deutschland war ja auch so immer so das Thema Toni Kroos, der jetzt dann aufhört. EM, ja. Ich finde, der ist da auch positives, in dem Fall ein positiv.
Habt ihr mal den Podcast oder hört ihr mal einen Podcast von
ihm? Ja, manchmal, ja.
Ja, auch immer wieder erstaunlich, habe ich auch.
Und wie du über so viele Jahre so abliefern kannst und dann auch so, also so real, wie du halt sein kannst, wenn du mehrfacher Millionär bist. Ne? Also ich meine, auch in gewissen Bereichen verlierst du dich halt auch wahrscheinlich. Aber das ist schon gut. Und da waren ein paar sehr gute Worte von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, ja.
Danke.
Ja, also ich wäre zufrieden soweit. Wieder ein sehr schönes Gespräch mit Luca Schwarzbauer geführt.
Ja, ich auch. Aber ich hätte jetzt trotzdem noch gerne den Song der Woche
Song der Woche. Wir enthalten uns, denn unseren Song der Woche haben wir ja gerade schon mit Franziska Koch abgeliefert. Aber du musst noch.
Ich könnte einen geben.
Nee, das ist der Song dieser Woche. Aber der Song in der nächsten Woche, Basti, den haben wir ja noch offen.
Ja. Aber den kann ich ja diese Woche noch nicht sagen.
Ach so.
Ich kann ja nicht in die Zukunft schauen.
meine Problematik ist wirklich, dass ich höre eigentlich keine Musik.
Es kommen Probleme hier schon wieder. Das ist Andi Staufs Ausrede normalerweise. Aber der macht sich jetzt auch schon, der lässt sich jetzt schon Songs zu kuratieren.
kennt ihr, das ist eigentlich so ein Running Gag. Da machen sich immer alle lustig über mich. Weil ich irgendwann mal, das war wahrscheinlich so 2 Jahre, nachdem dieser Song rauskam, gesagt habe, habt ihr mal dieses Havana von wem auch immer? Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Das war mal so ein Song 2017 oder so, keine Ahnung. Habe ich gesagt, der wäre cool. Und dann haben aber alle gesagt, Alter, der Song, den hängt uns allen schon zum Ohren raus. Läuft seit 2 Jahren hoch und runter, ist halt an mir vorbeigegangen. Also ich bin da ganz, ganz schlecht leider. Obwohl ich viele Jahre Gitarre gespielt habe.
Also würdest du den Havanna-Song nehmen?
Ja. Einfach mal so, ja.
Ja, ja,
aber das ist das Einzige, was mir überhaupt einfällt.
Ist aber auch krass, dass es Leute gibt, die dann auch so wirklich so in dem Sportkontext sich dann auch scheinbar gar nicht mit Musik motivieren, weil das ist doch, also das ist schon auf jeden Fall für einen sehr großen Prozentsatz der Menschheit funktioniert das. So, ich kann dein komplettes Runterkommen-Szenario absolut nachvollziehen, wäre bei mir genauso, auch ich kann besser entspannen, wenn ich Politik-Podcasts höre, als wenn ich mich mit was anderem oder gar nichts ablenke, aber zum Aufputschen würde ich dann immer noch auch Musik einstreuen. Aber
ja.
Jeder ist anders.
Genau, und in dem Sinne, Überleitung, habe ich einen Song zum Aufputschen. Und zwar hänge ich immer noch in meiner Love Will Ride Classic Playlist fest. Lang lebe die Liste. Das heißt, ihr habt es letzte Woche bekommen, ihr bekommt es diese Woche auch wieder. Members of Mayday, Sonic Empire.
Ja, mega geil.
Ja.
Gut. Dann
Andi, Basti, ihr müsst, ganz ehrlich.
Nee, also das
auch.
Komm, ja, ich schreibe mir jetzt auch noch für den Allgemeinteil in der nächsten Woche. Ich habe keinen.
Basti kann ihn nachtragen.
Ja.
Ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, ich hatte sehr viel Einfluss von Gerald Ciolek in der Zeit, als ich noch viel Musik gehört habe. Zwangsläufig, weil ich immer mit ihm auf dem Zimmer war. Und Basti ist mein Zeuge, dass das wirklich jetzt von mir selbst ausgewählt ist. Wir haben es nämlich noch auf der Autofahrt von Frankfurt, nach Frankfurt und Frankfurt zurückgehört, und zwar The Subways. Ja. Und da würde ich einfach mal With You draufpacken. Und kleiner Fun Fact, es gibt einen Mitschnitt von einem Subways-Konzert, da kann man Gerald Ciolek auf meiner Schulter im Moshpad sehen.
Okay, nice. Die Leute gehen auf Suche.
Ich hätte noch eine abschließende Frage. Luca, gibt es jetzt eine weiße Hose zum deutschen Meistertrikot oder?
Ja, wurde ich auch schon gefragt, aber ich finde, dafür musste schon international irgendwie einen Titel holen, oder?
Weiß ich nicht.
Also als deutscher Meister.
Also ich, ja.
Hast du eine?
Nein, ich war einmal Juniorenmeister im Cross. Von daher nein, habe ich nicht. Doch!
Klar, Mann, du bist doch die Gravel-Geschichte da mit der weißen Hose gefahren.
Hä? Oder? Ich war noch nie Gravelmeister.
Nee, aber du bist im Nationaltrikot eine passend weiße Hose dazu gefahren.
Nee, das war ein Einteiler von Pierre Kolb von der WM in Australien. Okay. Aber ich glaube, es gibt ein Team Stevens-Bild von damals, wo ich auch diese schöne Seitenscheitelfrisur habe mit der Brille. Ich glaube, da habe ich einen deutschen Meister-Einteiler an mit einer weißen Hose. Aber bin ich nie gefahren, wo ich dann in der U23 war. Aber nee, finde ich gut. Also ich finde, nur wenige können es tragen. Manche Pfannekuchen gehört dazu. Und ja.
Aber ich finde, wenn man Weltmeister ist...
Würdest du es machen, wenn du Weltmeister bist?
Ich glaube, ich würde mir das würde das gerne mal angucken, aber da ich jetzt vielleicht schon auch nicht den traumhaften Körperbau habe, trotz viel Sport, kann ich jedem sagen, tatsächlich viel Sport, glaube ich, dass das jetzt nicht so genial ist.
Aber so, du bist doch die absolute Maschine.
Nee, aber jetzt mal kurz Scherz beiseite. Eine klassisch schwarze Hose mit auch so wenig Sponsoren wie möglich, wahrscheinlich schwer möglich, aber oben einfach nur ein cleanes weißes Trikot mit einem Brustring ist doch voll geil. Man braucht die weiße Hose nicht zwingendermaßen.
Ja. Gut dazu passendes Bike finde ich immer noch wichtig. Und
hey,
und eine coole Brille. Da finde ich, da können wir mit als Deutsche irgendwie cool spielen mit roten und gelben Brillen, finde ich ganz cool. Oder
also ich weiß nicht, wie viel Einfluss du hast auf das, wie dein Rad aussieht, aber bitte verhindere, dass du ein komplett schwarz-goldenes Rad bekommst. Also so, weißt du, so Streifen über das ganze Rad. Ja, am besten einfach komplett weiß, irgendwo so ein paar Details und
okay. Ein Teaser, ich kriege jetzt ein WM-Bike und das passt extrem gut, finde ich zumindest, zu meinem jetzigen Trikot auch.
WM bei euch ist auch in Snowshoe? Nee, okay.
Nee, WM ist in Andorra.
Marathon-WM ist in
Snowshoe. Ah,
ich dachte, okay. Ich dachte vielleicht ist es wieder am selben Ort, aber Andorra, wann?
Nee, in, ich glaube, am 1. Okay. September, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja. Dann auf jeden Fall auch Pause danach, nach Olympia jetzt, und da werde ich, glaube ich, auch mal ein bisschen vom Gas gehen erstmal.
Dann Top. Vielen Dank, dass du hier warst.
Danke.
Und viel Spaß auf dem Geburtstag von deinem Bruder weiterhin. Schönen Gruß.
Danke, Luca. Bis dann. Ja. Ciao.
Vielen Dank.
Danke, ciao.